Vor 2 Wochen hat der neue Gastro-Kindergarten aufgemacht. Direkt hier in Hamburg-Eppendorf. Hören wir mal rein.
Ja. Du Fiete.
Ja, was ist denn? Was ist
Sebastian denn? Hat gesagt, ja. Ich bin doof.
Ja. Nein, das meint er aber nicht. Sebastian,
ja. Lass das da hinten mal. Links das bitte weg. Nichts sagen. Nein, lass das.
Okay, was meint er? Ich hab's gerade jetzt nicht zugehört.
Sebastian war da.
Was? Nein, nicht schubsen! Hallo! Komm einmal hierher! Lass das mal da liegen!
Hab ich da alles,
du kannst dich da wehtun!
Was? Alles voll gemalt!
Wie was? Du hast alles, oh nein! Alles voll gemalt! Oh mein Gott, ey! Das gibt's doch nicht! Was ist das denn hier für ein Haufen? Ich dreh doch langsam durch, Alter!
Gastro-Kindergarten! So langsam, also nein! Oh.
Ruhe jetzt! Alle ruhig! Ihr setzt euch jetzt hin und wir hören die neue Folge Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast! Mit Sarah Henke! Dass das klar ist!
Ja, lass das mal.
Nee, lass mal nicht.
Warum das denn? Das ist Thema für später.
Will ich mich doch mal.
Guck rein.
Was ist denn los mit dir?
Guck rein.
Ich habe meinen Gast eh schon gesehen.
Ja, aber es geht gar nicht um Gast.
Sondern? So. Ah ja, cool.
Ja, also gut. Du erinnerst dich, ne?
Ja, ist super.
Hier, kannst du...
Finde ich cool.
Ich brauche deine Hilfe.
Ja, natürlich. Weiter in der Partnervermittlung oder wollen wir das Thema mal sein lassen?
Nee, können wir gerne machen.
Okay.
Also, pass mal auf.
Ja. Wollen wir den Gast reinholen? Ich habe ihn gesehen unten. Ich habe mich im Stockwerk geirrt, bin diesmal zu Fuß gelaufen.
Von der Bullerei her.
Normalerweise würde ich ja keine 2 Stockwerke zu Fuß laufen, aber ich bin erst in den 1. Stock gegangen, habe unseren Überraschungsgast gesehen und...
Ja, und war gut. Bist du zufrieden mit der Auswahl des Gastes für heute?
Sehr gut, überraschend.
Ja, wirklich, ne? Bist du angepisst, weil du gestern Abend Umsatzeinbußen hast?
Nein. Nee, wir hatten ja gestern Bombendrohungen hier in der Schanze.
Und was für eine?
Und am Ende des Tages geht Sicherheit immer vor. Und die Bullerei geht nicht in die Knie, weil wir einen Tag keinen Umsatz machen.
2, du hast heute Sommerfest.
Nee, ja, gut. Aber das ist ja einkalkuliert. Und das andere ist dann halt, es ist wie es ist.
Ja, hast du recht.
Und es war eine schöne Atmosphäre. Es war wirklich eine schöne Atmosphäre, weil es ist, glaube ich, in der Krise zeigen die Menschen immer ihr schönes Gesicht, Solidarität. Also wie Leuten Unterschlupf gewährt worden ist, wie Gastronomien, die öffnen durften, sich um die, ich wollte eigentlich mit dem Fahrrad noch zur Bollerei, bin aber nicht rangekommen. Und Mitarbeiter von mir saßen in einem kleinen italienischen Restaurant, damit habe ich mich dann kurz dazugesetzt. Und als ich gegangen bin, habe ich dann gefragt, irgendwie, ich würde noch gerne was da lassen, damit die noch ein bisschen sitzen bleiben, wie lange sie denn noch aufhaben. Und dann meinte die Wirtin ganz klar, ja, bis die Drohung hier vorbei ist, wir können die ja nicht auf die Straße schicken.
Das war 34.
Und ich finde, das sind schöne Aussagen. Ja. Also auch da wieder das Positive hintersehen, vielleicht für den einen oder anderen bestimmt eine Belastung. Am Ende des Tages geht es um die Sicherheit und damit ist alles gut.
Das stimmt.
Und ich finde, da muss man jetzt auch kein Drama machen. Ich glaube, die Sprengung war, also für die Betroffenen, die das räumen mussten und sprengen mussten oder eben kontrollierte Sprengung war, bestimmt richtig kacke. Aber für uns ist die Nachricht, glaube ich, dramatischer als das eigentliche.
Ja, das stimmt. Und man glaubt.
Wann ist denn das letzte Mal so ein Flugbomber eigentlich hochgegangen?
Ja, ich wollte gerade fragen, man glaubt ja auch selbst nicht dran, dass das dann wirklich mal hochgeht. Also
500 Pfund. Und die Sau hat sich's gemütlich gemacht.
Ja, hier kann ich mich nicht dran erinnern. Hier, pass auf, ich brauche deine Hilfe.
Ja, wollen wir Gas reinholen?
Jetzt pass mal auf. Oh, ja.
Der ist ja übrigens Sarah, ne?
Ja. Ich habe überlegt, in den Sommerurlaub zu fahren.
Ja, das ist eine gute Idee. Das macht auch Sinn im Sommer, würde ich dir als allerersten Tipp, Sommerurlaub im Sommer machen. Also nicht im November, Dezember, dann ist es eher Winterurlaub. Naja, und ich würde den Sommerurlaub schon im Sommer machen.
Ich könnte ja im November irgendwo hinfahren, wo Sommer ist und dann ist es ja auch noch ein Sommerurlaub.
Wenn du das so nennen möchtest, ja, aber grundsätzlich, also, ja. Sollte der Sommerurlaub im Sommer stattfinden?
Der Sommerurlaub würde alleine stattfinden. Ich habe noch nie in meinem Leben allein Urlaub gemacht.
Das macht mich traurig.
Ist egal.
Ja.
Und mir fällt nichts ein.
Ja.
Und ich wüsste auch nicht, wie man alleine Urlaub macht. Und jetzt suche ich ein Urlaubsziel. Und ich wollte dich fragen, ob du eine Idee hast oder mir sagen kannst, wie man einen guten Urlaub alleine macht, ohne dass man sich langweilt, sich blöd vorkommt, sich selbst leid tut, auch Spaß dabei hat. Wo würdest du mich hinschicken? Das ist eine ernst gemeinte Frage.
Ja, die klingt so wahnsinnig traurig. Ja, also generell bin ich jemand, der sehr gut alleine miteinander, ich komme sehr gut mit mir alleine klar. Ich gehe auch leidenschaftlich gerne alleine essen. Ich glaube, das ist so die größte Krux bei so einer Herausforderung.
Das kann ich aber. Allein in die Bar oder allein essen gehen, habe ich kein Problem mit.
Ja gut, aber dann ist das Problem gelöst.
Woanders, richtig woanders hin. Ich wüsste gar nicht, was ich den Tag über machen sollte.
Also alleine. Ich wollte mal 6 Wochen alleine Urlaub mit dem Auto in Italien machen.
Ja.
Und einfach mal das machen, was sich wenig Leute trauen. Kein Ziel zu haben, sondern einfach hinzusetzen und da stehen zu bleiben, was man sich immer sagt, wo es einem gefällt. Keine gute Idee. Sich auf jeden Fall Zwischenziele setzen, die man aber nicht unbedingt erreichen muss. So, dann wird es eine gute Idee.
Wie Zwischenziele? Also lokale Zwischenziele?
Ja, ich sag mal so, irgendwie, keine Ahnung, setz ich morgens oder nachts oder wann auch immer, ich bin gerne nachts gefahren ins Auto und habe dann gesagt, heute 300 Kilometer und dann möchte ich da ankommen. So, und manchmal habe ich ein Hotel recherchiert, manchmal habe ich ein Restaurant recherchiert und dann war das mein Ziel und dann bin ich meistens nach 100 Kilometern rechts rangefahren, bin irgendwo stehen geblieben und habe das da genossen, wo ich gerade bin. Als ich das nicht gemacht hatte, mir das Zwischenziel zu setzen, bin ich rastlos gewesen.
Ja.
Wusste ich nicht, wann ich anhalten sollte, weil ich dachte mal, 50 Meter später kommt nochmal was Schönes.
Ja.
Aber dieses so die Bereitschaft zu haben, seine eigenen Grenzen oder seine eigenen Ziele nicht zu erfüllen, das ist schon mal ganz gut. Und ansonsten mach Couchsurfing, sei abenteuerlustig. Trau dich, mach Couchsurfing.
Ich bin Couchsurfing-Typ.
Nee, aber das sind ungewöhnliche Wege, Leute kennenzulernen. So, sei offen, sprech Leute an, mach ihnen Komplimente, lad sie zum Drink ein. Du musst halt warte nicht drauf, dass du angesprochen wirst, sondern sei ein bisschen proaktiver, wenn du das Bedürfnis hast, andere Leute kennenzulernen. Und wenn du nicht, dann genieß auch einfach nur.
Und wie fühlte sich das an, als du alleine unterwegs warst?
Richtig gut. Ich habe Musik gehört, ich habe Hörspiele gehört, damals waren noch nicht Podcasts so in. Ich habe gelesen, ich habe gegessen, ich habe mich gelangweilt.
Was ja auch mal ganz gut sein kann.
Ja, ich habe mich gut gelangweilt. Ich habe mich wirklich gut. Das Einzige, was ich nicht mochte, war alleine am Strand.
Und würdest du auch Italien sagen?
Na, Italien ist halt überall schön.
Ja.
So, Italien musst du nicht suchen. Spanien ist so ein bisschen, ja, da gibt es schöne Orte, aber Spanien finde ich immer so ein bisschen, auch im Landesinneren eher so manchmal etwas karg.
Mhm.
Ich weiß nicht genau, was es ist, aber Italien finde ich überall schön. Und das Essen ist eigentlich, selbst in schlechten Restaurants ist das Essen in Italien immer noch gut. Und in Spanien ist das schlechte Essen in schlechten Restaurants auch wirklich schlecht.
Vielleicht mache ich das mal. Ich habe in Sizilien gedacht.
Oder noch besser, mach doch Frankreich und mach so eine Kreuzfahrt auf der Rhone. Weißt du, es gibt doch da so kleine Boote.
Ja.
So mit 2 bis 4 Kabinen, da kann man sich einmieten und dann fährt man einfach schön den Fluss runter. Weißt du, dann liegst du da oben auf dem, das ist schön.
Ja, ich überlege gerade.
Das ist wirklich schön. Also ich sag mal so, wenn es untenrum juckt, dann gibt es ja noch die üblichen Dinger.
Was? Auch auf dem Schiff.
Wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Es ist eine Spielwiese, auf der ich nicht spiele.
Ja, okay.
Aber warum nicht?
Ja, warum nicht? Ha? Ja, warum nicht?
Und soweit ich weiß, sind auch diese Kontaktplattformen nicht ausschließlich dafür gemacht, zu versenken.
Was auf dem Schiff wiederum dann auch thematisch
schwierig
passt.
Ja. Aber Frankreich, Italien, sowas finde ich schön.
Sizilien habe ich überlegt.
Super, mach dir Amalfiküste, such dir schöne Strecken, meide die Autobahn. Miete den Roller, setze keine großen Ziele, 40, 50 Kilometer am Tag, kleines Gepäck. Entspannt. Guckt der Agriturismus sehr gut in Italien, also so Ferien auf dem Bauernhof. Ist oft sehr gutes Essen, ein bisschen mit Einbindung in der Familie. Mit Nonna, die kocht ein bisschen was für dich. Das war ja für mich das Schöne immer, wenn ich dann so, ich war Gast, bezahlender Gast, aber ich war trotzdem mit am Esstisch der Familie. Ist toll.
So was gibt's wirklich? Ja. Dazu was gibt's nur im Film?
Nee, muss aber nur offen sein. Also geh nicht immer nach den schönsten, größten, geilsten. Also alle Superlative, streich die weg. Vertrau deiner Intuition, da wo es schön ist. Hab ein Zelt mit oder leg dich ins Auto, pennen, wenn's mal, musste ich auch, weil ich teilweise zu spät angekommen bin und dann keine Hostels oder Dinger mehr auf hatten.
Wie alt warst du? Wann war das?
Also vor 9 Jahren ungefähr.
Hast du noch gar nicht so lange?
Nee.
Okay, cool. Ja.
Und das der kleine Tim Melzer dann oft mal auf dem Parkplatz geschlafen. Aber es war gut. Kaffee ist überall gut. Und ich, nochmal, ich mag alleine sein. Ich habe damit überhaupt kein Problem.
Ja, mit Alleinsein habe ich auch kein Problem. Ich finde nur diesen Akt, sich nicht einzugestehen, zu sagen, ich gehe jetzt alleine in Urlaub, das finde ich so ein bisschen, da wusste ich nicht so, wie ich das finde.
Ja, aber was?
Weiß nicht, vielleicht so eine Mischung aus.
Die sind nicht mehr in dem Alter, wo wir Häuser teilen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist ganz normal. Irgendwann haben Familien, dann wollen sie auch kein drittes Rad am Wagen haben. Irgendwann sind Freunde, Freundinnen und Freunde wollen ihre Aufmerksamkeit haben. Ich glaube, Urlaub wird eh immer individueller. Und wenn du jetzt nicht in irgendeinem Kegelclub oder Fußballverein bist, dann fällt halt auch Ballermann oder Balaton weg. Ich war gerade in, oh Gott, wie heißt die Stadt? Bukarest.
Ja.
Richtig geil.
Bukarest, ist das Rumänien?
Ja, richtig gut. Richtig geile Stadt.
Ja, ist eine schöne alte Stadt.
Ja, und irgendwie hätte ich da zum Beispiel auch das Gefühl, dass man da. Fahr nach Italien, Rom, spanische Treppen, setz dich da eine Stunde hin, irgendwie mit einem Dosenbier und sagst, hier, machst du eins auf und sagst auch eins und dann kommst du ins Gespräch. War da jetzt nicht immer gleich die beste Freundschaft oder irgendwie was fürs Leben?
Nee, die Erwartungshaltung habe ich ja gar nicht. Aber was mir, glaube ich, tatsächlich schwer fallen würde, wäre, Kontakt zu fremden Menschen aufzunehmen. Wirklich. Ich habe da irgendwie,
Dann macht auch hier, gibt's auch hier, wie heißt das, Airbnb. Mhm. Irgendwie so, hat jemand Lust, mir die Stadt zu zeigen. Werden sich Leute melden und dann habt keine Erwartungshaltung, dass es immer gleich was fürs Herz ist oder so.
Nee, hab ich nicht.
Sondern einfach, Leute, das ist ja das Geile im Urlaub. In unserem Metier haben wir so viele Parameter, die Ausschlusskriterien sind, um Leute an uns ranzulassen. Mhm. Mode, falsche Wohngegend, falscher Freundeskreis, falsche Musik, falsche Dis, das, jenes. Und im Urlaub kann es auch komplett offen sein.
Stimmt. Kann man mal ganz anders sein.
Ja.
Vielleicht schreibe ich eine Karte. Also.
Karten schreiben auch schön.
Vielen Dank, lieber Tim. Das war richtig menschlich. Das war richtig zwischenmenschlich.
Hinsetzen und die Langeweile ertragen ist das Beste, was du machen kannst. Was habe ich dir gesagt? Wann ist Urlaub richtig guter Urlaub? Wenn man auf den Malediven ist und nicht rausgeht.
Ja, das stimmt, das hast du gesagt.
Das ist perfekter Urlaub, weil man selbst die Sonne nicht mehr nutzen will.
Ja, wobei ich kann mir Malediven so gar nicht vorstellen. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Tim, sollen wir überhaupt noch Wer bin ich spielen? Weil du hast ja gesehen,
wer sie ist. Ja, mach mal die Frage.
Unser heutiger Gast wurde auf der Straße gefunden.
Aha, wirklich?
Ja, sie ist ein Findelkind.
Ach krass, das ist ja lustig.
Ja,
also ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber das ist ein lustiger Einstieg.
Sie ist ausgesetzt.
Mann.
Worden.
Wow.
Das ist schon krass.
Ja, also man ist jetzt ein Stimmungskiller erstmal im ersten Moment. Du bist aber heute nicht gut drauf.
Doch, ich bin echt gut.
Ich glaube, heute muss ich Stimmung machen.
Nein, ich bin wirklich gut drauf.
Heute kommen Pimmelwitze bei mir.
Ja, kannst du ja machen.
Ich kenne keine.
Du kennst keine,
ich kenne keine Pimmelwitze.
Du kennst aber bestimmt die kleinen Pimmelwitze.
Nee, eben nicht. Ich kenne keine Pimmelwitze.
Hä? Warte mal.
Manchmal wäre ich gerne wie Olli. Neulich habe ich mit Olli Schulz übrigens was gemacht. Ne?
Ja, oh Gott. Beruflich.
Und der Typ ist echt manchmal pain in the ass, aber ich liebe den ja sehr. Aber was der ist, wir haben einen Spot zusammen gedreht für ein Charity-Fußballfest Kicken mit Herz. Und da gibt es natürlich wieder ein Video mit den Spielern, die da antreten. Ja. Und ich sollte den Coach mimen, weil ich bin ja so dermaßen unbegabt und so unsportlich, dass ich ja nur noch Trainer sein darf, aber auch nur Co-Trainer. Mhm. Nach außen bin ich natürlich die dicke Nummer, weil ich bin Spielertrainer.
Du bist die Zuglocke.
Und dann sollte ich natürlich so ein bisschen overacten und die Leute ein bisschen rund machen. Und ich bin da nicht reingekommen. Und dann hat Olli mir einfach mit 2-3 Dingern wirklich ein Feld bereitet, dass ich sowas war wie ein Schauspieler.
Aber wie hat er das gemacht?
Indem er mir was vorgesagt, wie er das so machen würde. Und dann dachte ich so, das ist richtig, also er ist richtig gut.
Ist
richtig gut. Der ist auch blitzgescheit. Auch wenn er sich sehr viel Mühe gibt, das immer ein bisschen zu verstecken, in seiner prolligen Art, aber der ist blitzgescheit.
Der könnte Pimmelwitze so viel erzählen.
Den hätte ich jetzt gerne an meiner Seite so als Souffleur. Ja. Aber mir fällt keiner ein.
Das glaube ich nicht. Egal, okay. Also unser heutiger Gast verbrachte die ersten Lebensjahre im Kinderheim. Dementsprechend wurde mit etwas weniger als 2 Jahren dann adoptiert und wuchs dann also als Adoptivkind in einer deutschen Familie auf. Mhm. In ihrer Familie spielte bewusstes Essen immer eine große Rolle. Mhm. Sie selbst kocht mit angebautem Gemüse und Fleisch aus der eigenen Schlachtung. Mhm. Sie hat in Portugal gekocht und hat in einer Jung-WG gewohnt. Das waren alles Köche. Talking about pain in the ass. Mhm. Das stelle ich mir wirklich.
Köche?
Oder also, was? Ja, nee, das ist eine Frau, die in einer WG wohnt, wo nur Männer sind, die alles Köche sind.
Ist das Beste, was hier passieren kann? Na, ich hab's hart gehabt. Ich war der einzige Mann unter lauter Frauen. Ja? Das ist schlimm.
Wo denn?
In London. Ich hab mit 7 Frauen gleichzeitig zusammen gewohnt. Ich hatte mit keiner was. Und ja, es war.
Natürlich nicht.
Ja, wirklich nicht. Und entweder haben sich die Mädchen untereinander, ich sag mal damals Mädchen, haben untereinander Streit gehabt.
Ja.
Dann haben sie versucht, mich auf eine Seite zu ziehen. Ja. Oder aber sie waren ein Herz und eine Seele und dann war ich das gemeinschaftliche Feindbild.
Ja.
Und wenn es um Tampon auf dem Badewannen ranging, war auch ich schuld. Und dann gab es wirklich so, man kann seinen Scheiß auch mal wegräumen. Und ich sage, Entschuldigung, ich bin der Einzige hier ohne Mumu. Also wenn einer jetzt gerade relativ unverdächtig ist, dann bin wohl ich das. Aber in deren Logik damals war Feindbild Tim schuldig für alles.
Ja, klar.
Das sind Männer entspannter.
Ja, okay. Wir werden Sie das gleich mal fragen.
Glaube ich.
Sie hat ein italienisches Restaurantkonzept in Palma eröffnet. Sie hat ein Kochbuch geschrieben, den größten Teil davon auf dem Weg von Hongkong nach Singapur. Sie hat Kochkurse gegeben auf der MS Europa 2. Ist das das, wo der Fehling auch sein Restaurant hatte?
Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Glaube.
Ich bin nicht mehr im Kreuzfahrt-Business. Ich kenne mich da nicht so gut aus.
Stimmt, warst du ja mal.
Ich weiß, dass Müller und Raue und Fehling und so die Großen haben alle überall ein nettes Restaurant.
Müller?
Die da. Aber ich weiß nicht, auf welchen Schiffen. Ist auch nicht so schlimm. Ich habe ja noch ein paar Jahre.
Weißt du, wofür MS steht bei den Schiffen? Es ist so simpel.
Master of Servant?
Nee, es steht für Motorschiff.
Toll.
So einfach.
Gut.
Haben wir wieder was gelernt heute.
Ja. Wusstest du, dass der Waschbär sich auf 10 cm zusammenrollen kann?
Nee.
Siehst du?
Das ist ja krass.
Kannst du auch wieder löschen, das Wissen.
Du weißt, dass du das die letzten 2 Folgen auch schon erzählt
hast. Ja, ich weiß.
Okay.
Das ist nur so zu dummes Wissen, was hängen bleibt.
Kurz Sorgen gemacht, ob du einen Hirnschlag hattest.
Nee.
Den ersten Kurs jedenfalls musste sie abbrechen, weil sie seekrank geworden ist. Ich glaube, seekrank ist nicht schön.
Nee.
Seekrank ist nicht schön. Sie ist in einem alten Forsthaus im Wald aufgewachsen. Und sie hat schon mal mit echten Mönchen vor allem, in Korea zusammen gekocht. Hörst du mir zu?
Ja, 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 klar.
Kennst du Jong-Gwan? Habe ich falsch ausgesprochen?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was du gesagt hast.
Wenn
ich das verstehen würde, könnte ich dir sagen.
Eine Köchin von Chef's Table, mit der hat sie zusammen gekocht.
Nee, gucke ich nicht.
Sie kochte im Aqua in Wolfsburg mit Sven Elferfeld, der 3 Sterne hat. Eigentlich müsste der Dreierfeld heißen, aber er heißt Elferfeld. Naja. 2010 wurde sie Küchenchefin im Planea in Göttingen.
Ja, du guckst mir an, ob ich noch rede. Ich habe sie unten gesehen.
Ja,
so, mach das so.
Ich muss das unseren Zuhörern, ja. 2011 arbeitete sie im Spice auf Sylt, Sterneküche, bekam dort ihren ersten selbsterkochten Stern.
Ja.
Im Alter von 32.
11 ist ja schon her.
Was, 11?
Das 2011 war das?
Ja, 2011.
Krass. Diese Sarah.
Dann war sie 2015 bis 2022 Küchenchefin im Joso in Andernach, das 2018 mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Und nach 2021, nachdem ihr erstes Kind geboren worden ist, ging sie in den Mutterschutz und machte anschließend bekannt, dass sie nicht mehr ins Joso, warst du da beim Joso?
Nein.
Zurückkehren wird. Mhm. Was glaubst du, Tim? Wer ist unser heutiger Gast?
Ich glaube, das ist Sarah Henke. Kann das sein?
Tim, du hast so recht.
Ist krass, ne?
Ja, Titel von heute ist Die Richter und sein Henker. Also ist es Sarah Henke, ja.
Ja.
Die können wir jetzt mal begrüßen.
Lass sie doch rein. Ja. Ich hab sie ja schon begrüßt. Also das war ganz süß. Ich habe sie halt überrascht und sie guckte einfach so wie so ein Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt, guckte sie zu Boden und ich stand aber 10 Zentimeter
weil
neben
sie
ihr.
Sie nicht wollte, dass sie von
sie,
dir gesehen
Augenkontakt
wird.
Sie hat Augenkontakt vermieden, weil sie dachte, ich erkenne sie erst, wenn die Augen sich treffen.
Ja,
das war
gut.
Sehr trollig zu sehen.
Finde gut.
So, jetzt nehme ich dich nochmal in den Arm, ganz offiziell. Hallo.
Also, ich möchte an der Stelle mal festhalten, das ist wirklich ein Zufall gewesen, dass die beiden sich über den Weg gelaufen sind. Normalerweise sehen wir hier schon zu, dass es irgendwie überrascht bleibt. Guck mal, hier ist ja wie ein Kindergeburtstag.
Ja.
3 Geschenke, eingepackt in Kinderpapier. Herzlich willkommen.
Gab nichts anderes zu Hause.
Herzlich willkommen, liebe Sarah. Wenn du möchtest, kannst du den Kopfhörer nehmen, musst du aber natürlich nicht.
Wofür ist ja gut.
Dann hörst du, was wir sagen und wenn wir was einspielen, hörst du es auch. Tim hört das nicht, aber der hat doch stufiges Haar.
Halt's Maul.
Aber es steht hier.
Und wenn ich jetzt nochmal eine Hosenfarbe, also halt's Maul, Entschuldigung, die Reaktion, aber man darf alles bei mir sozusagen kritisieren, nur nicht meine Haare, weil das ist das Einzige, woran ich das glaube. Jetzt
aus? Stufe, sehr gut.
Aber sehr gut. Dann höre ich mich auch selber.
Ja, ist ja. Auch gut.
Also, oh nee, ist furchtbar.
Ich höre mich 24 Stunden am Tag, weißt du, wie hart das ist?
Das ist richtig hart.
Das ist richtig hart.
Kannst du abnehmen. Ich habe jetzt nur 5 Minuten da gesessen.
Sekunde, ich mache das Intro.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht dicke Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, jetzt sind wir am Start, Tim. Außerdem, wenn man sagt, jemand hat stufiges Haar, ist es ja nichts Böses. Also ein Stufenschnitt könnte ja ein Schnitt sein.
Ich bin ja bekannt für meine nahtlosen Übergänge.
Ja? Hast du gesehen, habt ihr gesehen, wie Brad Pitt aussieht?
Nein.
Im Wimbledon-Finale saß er auf der... Also, der, als wäre in einen Jungbrunnen gefallen.
Aufgespritzt?
Nee, gar nicht.
Ich habe auch was gemacht.
Gar nicht, sah richtig gut aus.
Ich habe auch was gemacht. Ich habe mich auch spritzen lassen. Fällt euch das eigentlich auf?
Wo denn?
Hinterm Ohr, oder?
Fällt euch was auf?
Ja, sag doch mal.
Hä? Nicht?
Bist du weich?
Verdammt, dann habe ich Geld umsonst.
Also an der Stirn sieht man was.
Nein, nicht an der Stirn.
Also an der Nase sieht man was. Also am Wangenknochen sieht man was. Oh, nee, also an den Lippen sieht man was.
Richtig gut geworden.
Ja, was denn? Die Zornesfalte ist weg.
Ja, ich habe die Zornesfalte ein bisschen wegspritzen lassen. Weil jemand zu mir sagte, dass ich immer... ja, hier, aber es ist gut gemacht. Man, ich kann sich noch alles bewegen.
Aber ist mir nie aufgefallen.
Nee, weil ich auch nur ganz bisschen haben wollte, weil es hieß, ich sei immer schlecht gelaunt. Ich sage, ich bin so selten schlecht gelaunt im Leben. Aber irgendwie habe ich immer so, ich trage keine Sonnenbrille und ich bin auch ein bisschen so immer so ein bisschen quietschig im Gesicht.
Finde ich gar nicht. Also wie kommst du darauf? Sarah, sag doch mal was.
Habe ich selber gemacht mit Salatöl.
Hier, guck dir den mal an.
Ja gut, der ist aufgespritzt.
Ein Scheiß ist der aufgespritzt.
Natürlich ist er aufgespritzt.
Wie talkst du denn über Brad Pitt?
Hä? Nein. Ja, ist er 60? Natürlich ist er aufgespritzt.
Er ist doch nicht 60.
Doch, Brad Pitt ist 58.
Was nicht 60 wäre.
Sarah, fangen wir gleich unhöflich an oder wärmen wir uns erstmal ein bisschen auf?
Ich bin für Höflichkeit.
Okay, dann wärmen wir uns erstmal ein bisschen auf.
Also ich fand ja die Einleitung vom Findelkind zu Pimmelwitzen...
Ziemlich gut, ne?
Ja, sehr.
Oder?
Ja. Aber die fiel ja keiner ein.
Nein, aber ich sag mal, jetzt, also da, auf Betroffenheit, das überlassen wir dem Lanz. Weil da Findelchen, Lanz irgendwann mal mit mir und Sascha auch waren wir im Interview. Und da hat er so in seiner typisch betroffenen Art irgendwie so: Neben eurer Freundschaft verbindet euch ja auch noch eins. Ihr habt beide eine sehr harte Kindheit hinter euch. Ihr seid ohne Vater groß geworden. Was macht das mit euch? Und Sascha und ich gucken uns an. Unsere Eltern waren geschieden, aber wir hatten beide Väter und wir sind mit unseren Vätern groß geworden. Nur nicht im selben Haushalt und da sie ja Zeude betroffen hat. Und im ersten Moment ist natürlich eine Ansage, man hat dich auf der Straße gefunden. Das klingt natürlich so ganz fürchterlich. Und das
ja,
ist
aber
ganz
gut, dass man mich gefunden hat, sonst wäre ich jetzt nicht hier.
Das wollte ich gerade sagen, sonst würdest du mit Bären und Schlangen und Tanzen und Tieren vielleicht im Urwald den Mugli machen. Man weiß es
Vorsicht.
Nicht.
Vorsicht, wir wissen nicht, was diese Aussagen, wenn wir ausgestrahlt werden, wert sind.
Deshalb würde ich jetzt erstmal fragen, gibt es dort eine Befindlichkeit bei dir auf der Seite?
Nö.
Also jetzt, das klingt jetzt wie eine wahnsinnig dämliche Frage. Ja. Macht das noch was mit dir? Weil wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt über 40.
Gut, das sind ja ist oft so für mich zumindest das Einstiegsalter, wo man oft mit sich selber beschäftigt, wo man so ein bisschen guckt, warum ist man so, wie man ist, warum tickt man so, wie man tickt, und natürlich geht man dabei auch bei solchen Sachen einfach in die Vergangenheit und schaut die Umstände nochmal mit anderen Augen an und schaut, und deshalb ist die Frage gar nicht albern gemeint, nur bevor ich jetzt hier dünnes Eis mit meiner prolligen, humoristischen Art irgendwie niederbretter und du sagst, Digi, ich leide darunter. Weißt du, das kann es ja auch sein. Aber ist das okay für dich?
Ja, nee, das ist völlig okay. Also ich habe, glaube ich, so das, was du jetzt gerade meintest, mit wann setzt man sich damit auseinander, war damals, als ich dann tatsächlich das erste Mal wieder in Korea gewesen bin, durch mein Kochbuch. Da hatte ich ja 2 Wochen lang das Land bereist. Und da war es dann, da setzt man sich automatisch viel mehr mit auseinander. Ne? Also weil ich werde ja auch ganz oft gefragt, ja, warum warst du denn nicht schon vorher da? Aber da war dann tatsächlich so ein bisschen auch diese Hemmschwelle oder halt auch die Angst, in ein Land zu reisen, was man nicht kennt, so auszusehen, wie die anderen aussehen. Wie wird man aufgenommen? Wird man so gesehen als Koreaner oder halt als Ausländer? Aber es war dann tatsächlich schon direkt im Flugzeug, Stewardessen, Flugpersonal, war ja alles Koreaner und die haben mich dann auch direkt auf Koreanisch angesprochen. Das hat mir wieder ein gutes Gefühl gegeben, weil ich dann so ausgesehen habe wie einer von denen. Und dann tatsächlich im Land selber war, glaube ich, eine Situation, da das war auch sehr emotional, weil das so die erste dokumentierte Stelle gewesen bin, wo ich dann quasi nach dem Fund dann quasi hingebracht worden bin.
Also du bist auf Recherche gegangen?
Ja, so ein bisschen. Also es gibt natürlich eine Akte über mich so. Da stand dann irgendwie drin, in der und der Polizeistation wurde ich abgegeben. Und das war dann bin ich da auch hingelaufen. Das ist so eine ganz beliebte Einkaufsstraße. Und dann habe ich dann so gegenüber von dieser Polizeistation gesessen. Und das war dann schon so, wo man dann erstmal so schlucken muss und glaube ich auch so die ein oder andere Träne gekommen, weil man dann schon so drüber nachdenkt, also aus welchen Gründen bin ich dann da rumgelaufen, also ich konnte dann schon laufen in dem Alter. Was gibt's für Hintergründe, ne? Und da kann man sich ja ganz viele Geschichten irgendwie drüber überlegen, aus welchen Gründen man da irgendwie rumgelaufen
ist. Bist du auf Informationen rangekommen oder ist es noch deiner Fantasie überlassen?
Nee, das ist nur meiner Fantasie überlassen. Also es gibt ich konnte wohl das Wort Schwester auf Koreanisch sagen, was ja dann darauf hinweisen würde, dass ich Geschwister haben müsste.
Macht Sinn.
Aber
oder
sonst,
viel im Krankenhaus war's.
Ja, oder ja, vielleicht, keine Ahnung. aber sonst gibt's da leider keine Anhaltspunkte.
Du hast es gerade gesagt, ich war dankbar dafür, dass ihr mich auf Koreanisch angesprochen. Bist du Deutsche oder Koreanisch?
Ich bin Deutsche. Also ich fühle mich komplett als Deutsche. Ich habe mich dann, glaube ich, nur in dem Moment wohler gefühlt, dass die mich halt so als eine von ihnen gesehen
haben. Okay. Ja. Also, dass du nicht irgendwie eine Langnase bist,
ja,
also
genau,
wie das in Korea heißt oder so, sondern das ist schon, du bist eine davon. Fühlst du dich zu irgendeiner Richtung hingezogen?
Nee. Also klar, also ich fühle mich komplett als Deutsche, weil ich ja hier auch aufgewachsen bin. Ich hatte aber, als ich dann in Korea selber vor Ort gewesen bin, hatte ich schon das Gefühl, mich da sehr, sehr wohl zu fühlen. Also, dass das gar nicht so fremd irgendwie für mich war. Also, glaube ich, kann man auch irgendwie schwierig beschreiben. Schon alleine vom Essen her, auch wenn man da irgendwie so rumgelaufen ist, auch die Gerüche irgendwie. Also ich weiß nicht, ob mir das bekannt vorgekommen ist oder ob man sich das dann auch selber einbildet. Aber das war irgendwie so, dass mich das so schon so ein Stück weit irgendwie Heimat oder Zuhause irgendwie so ein Gefühl
habe ich mit New York.
Hat. Ja.
Erster Moment New York war sofort irgendwas Vertrautes.
Ja.
Also ich nenne
ja,
es eher was Energetisches. Also nicht esoterisch, sondern eher energetisch. Ja. Dass irgendwas, wo andere Leute Angst vor haben, dass mich das umarmt, dass mich das irgendwie also egal, wo ich rumgelaufen bin, und das habe ich mit anderen Städten nicht, da manchmal machen mir Städte auch Angst, aber mit New York hatte ich das, was Vertrautes ist, und das ist, glaube ich, natürlich wird irgendwas in deinem absoluten Unterbewusstsein abgespeichert sein, was mit deiner Vergangenheit zu tun hat, relativ sicher. Fühlst du dich angegriffen, wenn jemand dich fragt, wo kommst du her?
Nö.
Und was sagst du dann?
Ich komme aus Südkorea, Seoul.
Also du sagst dann, du kommst aus Südkorea, obwohl du dich als Deutsche fühlst.
Ja. Also ich bin ja dort geboren, also komme ich da ja auch her.
Ja. Und würdest du sagen, dass es da noch Bereiche für dich gibt, die in deiner persönlichen Struktur drin sind, die sehr koreanisch sind, oder macht Erziehung alles wett?
Ja, ich würde schon, glaube ich, sagen, dass so dieser Ehrgeiz, den, glaube ich, auch gerade so in diesen asiatischen Ländern, den ja den Kindern von klein auf irgendwie so antrainiert wird, da wird
vor allem im chinesischen Staatszirkus.
Ja, ja. Also da ist ja, glaube ich, auch so dieses, dass man was erreichen muss, dass man viel arbeitet, ist da ja viel höher als jetzt hier irgendwie in Deutschland. Hier ist ja irgendwie so ein Ponyhof ein ganzes Leben lang. Und in Korea ist es ja auch die Selbstmordrate von Kindern, die oder von Schülern, die, ich weiß gar nicht, so zwischen 16 und 17, wenn die dann auch irgendwie die Schule nochmal irgendwie wechseln müssen, ist sehr, sehr hoch, weil wenn du da durchfällst und dann ist halt so das Ansehen direkt so, ne, unten auf dem Boden, und dann ist sehr, finde ich, sehr tragisch irgendwie, dass das da ja also so drastisch
doch,
halt ist.
Also dann doch lieber Ponyhof.
Nee, aber ich glaube, dass so innerlich schon, glaube ich, sehr, sehr viel Ehrgeiz in mir selber drin steckt, und vielleicht ist das auch so dieses, weiß ich nicht, ob das von den koreanischen Genen ist oder wie auch immer, aber aber meine Eltern haben mir auch selber beigebracht, so wenn du was erreichen willst, musst du halt auch dafür arbeiten.
Sprichst du Koreanisch?
Nee.
Also, dass sie stattdessen nicht angesprochen haben, war auch für den Arsch.
Das war auch für den Arsch. Ich habe dann einfach nur asiatisch nett zurückgelächelt.
Gute. Und zu Boden geguckt, keine Augenkontakt, Augenkontakt.
So wie eben gerade.
Der sieht mich nicht, die sehen mich nicht. Wenn ich die nicht sehe, sehen die mich auch nicht. Möchtest du was erzählen?
Also, Tim, Sarah Henke ist
darf
ein Phänomen.
Darf ich nicht mal was auspacken?
Ja, mach das doch mal.
Ja, ich habe nämlich drei richtig liebevoll verpackte Geschenke diesmal bekommen. Sonst ist
sie hat kein einziges Mal gesagt, dass sie alle für dich sind. Das musst du erst mal erfragen.
Und die liegen auf meiner Seite und sie hat sie selbstständig. Ich habe sie nicht aus den Händen gerissen.
Ja, ist ein Punkt.
Und ich teile mit dir sowieso alles. Nicht nur mein Leben, sondern auch die Geschenke.
Ja, du darfst auspacken.
So. Ja, aber das sind die zwei obersten, die sind tatsächlich zum Teilen. Aber das Unterste kannst du dir dann in die Schublade legen.
Ich glaube, es ist ein Buch. Kann ich kurz mein Dankeswort vorlesen?
Jetzt schon?
Ja, für mein neues Kochbuch. Jetzt ist ja mal eine probate Lektorin auch an meiner Seite. Können wir auch rausschneiden. Hast du ein Dankeswort geschrieben?
Für dich? Nee.
Nein, hier.
Komm, so unberechtigt ist die Frage.
In meinem Buch, ja, natürlich.
Dann kann ich doch jetzt direkt loslegen. Also eigentlich wollte ich ja unhöflich sein am Anfang, aber jetzt packe ich es in die Mitte ein. Sarah war, als wir uns kennengelernt haben, ein bisschen spießig. So, und ein bisschen ehrgeizig und ein bisschen sehr straight.
Habt ihr euch denn kennengelernt?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, als wir uns kennengelernt haben, aber da war sie sehr so, also sehr kulinarisch. Und ich hatte gelesen, dass du Mutter geworden bist und
das hat mich sehr verändert.
Ja, das ist krass und so gut. Du bist warm, du bist menschlicher geworden. Und das habe ich unten schon gespürt beim ersten Aufeinandertreffen.
Auf den Boden gucken, hast du gesagt, die guckt viel wärmer auf den Boden als damals.
Das ist richtig geiler Humor und manchmal tut das gut, auch in ein gewisses Alter. Sonst sagt man immer mehr reifen wie eine Flasche Wein. Ich finde, dass dir das Älterwerden extrem gut steht als Persönlichkeit von der Ausstrahlung, von der Wärme, ob es das Mutterdasein ist, ob es die Souveränität.
Ja, ich fühle mich ja jetzt auch viel besser.
Das strahlt aus.
Ja.
So, also unhöflich war praktisch das Negativkompliment, bevor das eigentliche Kompliment kommt. So, toll.
Ja, was? Ja.
So, und jetzt super. Kannst du
dein,
was ist denn das mit deinem Dankeswort?
Ja, mach ich gleich. Erst mal, weil ich lese erst ihrs und dann gucke ich, ob ich meins vorlesen kann.
Sarah Henke ist ein Phänomen, Fietes. In Südkorea geboren, in Deutschland aufgewachsen. Das ist sehr unhöflich, Tim. Weil du ärgerst ja damit nicht mich, sondern die Worte, die unserem Gast zustehen, die hören wir jetzt nicht. In Deutschland aufgewachsen, nach der Ausbildung ab nach Portugal, um dann bei einem Drei-Sterne-Koch anzuheuern, der in einer der Places to be beheimatet ist, den man sich als junger und ambitionierter Mensch nur wünschen kann, Wolfsburg. Das war 2006. 2011 war Sarah dann schon selbst Küchenchefin und in einem echten Place to be, also schon deutlich näher als ein ICE dem Wolfsburger Bahnhof, nämlich Sylt. Dort, mit gerade mal 29, war sie als Küchenchefin im Restaurant Spices im Wellnesshotel Arosa in List auf Sylt. Schon damals hat sie das im kulinarischen Gepäck, was sie bis heute auszeichnet und wie kaum eine zweite hinbekommt, ihre fein nuancierte asiatische Aromenküche. Grüße gehen raus an Antoniewicz. Den können wir auch mal wieder einladen, wenn wir über Aromen sprechen.
Wenn du Antoniewicz sagst, ja.
Antoniewicz. Seit jeher arbeitet Sarah Henke mit einfachen Zutaten von höchster Qualität, die die Grundlage ihrer Kochkunst bilden. Eine Kochkunst, die sie auch bei ihrer asiatischen Elementeküche im Restaurant Yoso in Andernach zelebriert, wo sie ab 2015 tätig ist. Yoso, der Name kommt aus dem Koreanischen und bezeichnet die vier Grundelemente. Jedes dieser Elemente hat einen einzigartigen Charakter. Die für die asiatische Küche typische Schärfe finden sie in den Feuergerichten. Das Element Luft steht für die vegetarischen Gerichte, die in keiner asiatischen Küche fehlen. Dürfen. Kreationen, deren Hauptkomponenten, bitte bedien dich. Nimm dir den Wein, den du gerne hättest. Tim trinkt alkoholfreien Wein. Die in keiner asiatischen Küche fehlen dürfen. Kreationen, deren Hauptkomponenten ihren Ursprung im Meer haben, wählen sie aus dem Element Wasser. Und das Element Erde bietet ihnen Gerichte mit Fleisch. Dann 2021 passiert etwas, das die Sterneköchin so gar nicht auf der Karte hatte. Sie wird Mama und tauscht den Kulinarik-Alltag gegen Schwangerschaftsgelüste und Babynahrung. Und gegen eine völlig neue Idee. Sie macht sich selbstständig als Eventköchin und Beraterin, wird 2023 irgendwann zusammen mit ihrem Mann das Restaurant Le Mapri eröffnen. Ein familienfreundliches Restaurant, das Mittags- und Abendtisch hat und die Kindertagesstätte der gegenüberliegenden Firmenzentrale mit Mittagessen versorgt. Alles in allem eine knaller Frau, die wir heute in den Heiligen Hallen begrüßen. Und zwar, indem wir sagen, herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass du da bist, liebe Sarah Henke.
Ja, also wirklich schön, dass du da bist. Eine Frage. Ja, du siehst koreanisch aus. Das liegt daran im Wesentlichen, dass du in Korea geboren bist und leibliche koreanische Eltern offensichtlich hast. Du bist aber in Deutschland groß geworden. Warum asiatisches Essen?
Ja.
Ist das ein Klischee?
Das ist ein Klischee, tatsächlich. Also ich hatte damals das Angebot, auf Sylt anzufangen als Küchenchefin und der Hoteldirektor damals hatte sich gedacht, ach, wenn die so aussieht, dann kann die das bestimmt auch. Genauso wie der Larve aussieht, dass er halt irgendwie backen kann. Und dann hatte ich Vorstellungsgespräch. Das ist auch sehr lustig gewesen. Ich hatte das Vorstellungsgespräch in diesem asiatischen Restaurant. Da gab es so ein Sushi-Tresen, da saßen wir und dann gab es halt das Sushi und dann habe ich das erste Mal, glaube ich, so für mich Sushi gegessen.
Also, wirklich?
Ja, und ich habe dann diese Nigiris bekommen und habe dann erst die Fischscheibe gegessen und dann irgendwie mir diesen Reisbollen in den Mund gestopft. Und ich glaube, jeder, der mir zugeguckt hat, der hat sich so innerlich kaputt gelacht. So. Und die fängt jetzt bei uns als Küchenchefin an. Ja, aber hat funktioniert dann. Ja, jetzt verdiene ich auch mein Geld zwischendurch mit Sushi-Rollen.
Machst du wirklich?
Ja.
Also es ist so, wie sehr vermisst du das Restaurant-Business?
Gar nicht.
Wirklich nicht, warum nicht? So, ich trinke hier übrigens jetzt ein 0,0%. Das erste Mal, dass ich alkoholfreien Wein probiere. Früher habe ich das immer ab.
Wie riecht der denn?
Boah, ich sag mal.
Traubensaft.
Ja, also hat schon so eine leichte Spätburgundernote. Aber ein bisschen. Ich habe Angst.
Du ziehst das durch.
Ist in Ordnung.
Denk bitte an unseren Zuhörer, der deine Schmatzgeräusche so geil findet. Kannst du das vielleicht nochmal ins Mikrofon reinmachen? Nur für ihn.
Nee, möchte nicht. Ach, okay. Ist auch schön.
Schade.
Nee, ist in Ordnung. Also es ist ein saurer Traubensaft.
Okay.
Also. Genau, ich vermisse das Restaurantleben nicht, weil ich glaube ich auch so durch diese, auch durch das Mama-Dasein hat man ja ganz andere Prioritäten sich selber gesetzt. Und mir fehlt auch so dieser ganze Kopfstress nicht. Also ich bin jetzt viel entspannter vom Kopf. Vorher hast du ja schon, wenn du, was du ja auch meintest, ne, vorher war ich halt sehr fokussiert oder ehrgeizig, da Bewertungen oder Auszeichnungen zu erkochen und ne, sich selber irgendwie auf die Schulter zu schlagen, so was wir alles zusammen als Team erreicht haben. Und jetzt kann ich ja im Prinzip, oder das mache ich ja, ich koche jetzt irgendwie das, worauf ich irgendwie Bock habe oder wo ich halt einfach denke, so da haben die Leute drauf Bock oder die Gäste drauf Bock und das mache ich jetzt aktuell ja nur so bei Events. Und jetzt auch, wenn wir das neue Restaurant eröffnen Ende des Jahres mit meinem Mann zusammen, gehen wir auch bewusst davon weg, dieses Schickimicki und hier noch ein Kresseblatt draufzulegen und einfach nur das zu kochen oder auf den Teller zu bringen, was wir gerne selber essen würden, wenn wir ins Restaurant gehen. Ne? Und ganz weg einfach von irgendwelchen Tester, die da vorbeikommen wollen oder...
Ja. Und ich glaube, dass ihr dann richtig erfolgreich werdet.
Ja, ich glaube auch. Also vor allen Dingen, man selber hat ja auch, oder ne, das Kleingeld sitzt ja jetzt auch nicht mehr so locker bei dem Großteil. Ne? Hm. Und da geht man dann vielleicht dann zu uns, vielleicht zweimal im Monat essen, anstatt dann nur einmal im Monat, weil einfach ne, die Preisstruktur viel geringer sein wird. Also ne, du musst jetzt dann nicht irgendwie 200 Euro fürs Menü zahlen. Also Menü bieten wir eh nicht an. Der Gast kann kommen und kann einfach essen, worauf der halt Bock hat. Ja.
Gibt es im Koreanischen sowas wie Omakase?
Ja, da stellen die ja eh immer alles irgendwie so auf den Tisch drauf. Da ist das, glaube ich, eher so dieses, ne, so man teilt sich das so. Ne, wie
du
so koreanische
Tapas. Omakase bitte erklären. Also nicht, dass irgendjemand denkt,
nicht,
Omakase.
Nicht machen. Kein Wortwitz. Kein schlechten Wortwitz. Bietet sich an, du lässt es sein. Ich rette dich vor dem wirklich humoristischen Abgrund, den du gerade betreten wolltest.
Der wäre aber wirklich
einfach
gut.
Einfach halt, stopp. Ja. Halt,
sip
stopp.
It. Sip it.
Halt. Wir machen nicht aus Omakase ein Wortspiel. Machen wir nicht. Weißt du, das ist, ich muss ihn manchmal vor sich selbst beschützen, was wirklich schlechten Humor angeht. Also da ist Sebastian, ist da wirklich, also wenn er in was gut ist, dann ist es richtig schlechter Humor.
Okay.
Aber schlecht.
Aber Oma Kase.
Ja.
Also die Frau von Opa Willi.
Am Ende des Tages, aber ich probiere. Okay. Am Ende des Tages, Chef Choice. Also der Koch bestimmt, es gibt ein Menü vor, ohne den Gast da großartig im Vorfeld darüber zu informieren. Und es ist ein Auszug derer perfekten Genüsse, die der Koch für perfekt hält. Das kann man so
zusammenfassen.
Eigentlich gut. In dem Japanischen gerne genommen. Das Restaurant, was ihr da eröffnen wollt, ist wie groß?
120 Sitzplätze. Also es ist jetzt dann auch, das ist ja ne, groß denken, ne? Aber in Boppard Buchholz sagt wahrscheinlich keiner Menschenseele
was. Ich wusste nicht mehr, dass 120 Leute leben.
Ja, es leben ein paar mehr da, aber wir, also die Leute, die dort in dem Umkreis leben, müssen ja mit dem Auto fahren, ne?
Ja.
Wir haben den Vorteil, wir haben 100 Parkplätze vor der Haustür, man muss nicht in die Stadt irgendwo reinfahren.
Ich denke,
das
ist eine Autobahnraststätte, wenn ich ehrlich bin. 100 Parkplätze?
Ja, also es ist tatsächlich auch im Industriegebiet.
Ah.
Also eine super Anbindung. Kann ich nur jedem empfehlen, vorbeizukommen.
Aber dann können die keinen Alkohol trinken, die Leute, wenn die alle im Auto kommen.
Keine gute Idee.
Naja, also die kommen ja nicht alleine.
Hä? Okay.
Ja. Außerdem kennen die sich alle auf dem Land. Und die wissen,
ja, die kennen dann die Dorfpolizisten.
Und die wissen, wann Herr Müller aufs Sofa geht. Die kennen ganz genau die Zeiten oder seine Wege. Was wollt ihr da machen?
Mittags bekommen wir die Kita. Ne? Also wir machen die Kita-Verpflegung mit. Da gibt es 80 Plätze für die Kinder. Und dann Mittagsangebot, drei Tagesgerichte, Business Lunch. Und abends gibt's dann eher so ein Sharing-Konzept zwischen der Küche von meinem Mann und
was macht der?
Mein Mann ist ja auch Koch, der hat ja 2 Sterne gekocht. Ich würde jetzt sagen, modern, klassisch, französisch, Aromen aus aller Welt. Genau, und das wird dann so eine Kombi sein aus der asiatischen Aromenküche und dann halt aus der Küche von meinem Mann.
Und wie beschützt ihr euch davor, nicht wieder super ehrgeizig zu werden, weil es geht? Also wieder in dieses Wertungssystem euch hineinzukochen, weil so ganz ehrlich...
Ja, also ich glaube, also durch die Sitzplatzanzahl und durch die Mitarbeiter, die wir dann hoffentlich auch bekommen, ne, ist ja jetzt ne, Personalmangel etc., musst du ja eh weniger Handgriffe drauf machen auf den Teller.
Ja.
Das kommt ja schon mal zum einen und ich glaube auch, wir wollen ja auch irgendwie...
sehr gut für den Geschmack ist.
Das ist sehr gut für den Geschmack, sehr genau. Wir wollen ja auch irgendwie wirtschaftlich einfach sein, also dementsprechend ist ja wahrscheinlich dann auch, wir sparen nicht an der Produktqualität, aber wir nehmen vielleicht dann andere oder einfache Produkte. Ne? Also dann kommt halt nicht der Steinbutt oder der Kaviar drauf, aber das Gericht schmeckt ja auch mit dem Saibling.
Der Kaviar schmeckt erst sowieso erst, wenn der so aufgefüllt wird, dass du ihn gar nicht mehr rechnen kannst und als Geschenk betrachten musst. Ja. Anders macht das gar keinen Sinn, weil sonst ist das für mich totaler Blödsinn. Sag mal, du hast eben gerade gesagt, Kita.
Ja.
Du 80 Kita-Plätze bekommst. Mhm. Was bekommt ihr da pro Kita-Platz?
Wir haben quasi im Prinzip mehr oder weniger den Preis selber vorgegeben. Mhm. Und die Kinder unter 3 Jahren zahlen 63 Euro im Monat. Mhm. Und die Kinder über 3 Jahre... 73, ein Zehner mehr. Das ist natürlich kein...
3,80 pro Tag, ne?
Das ist natürlich kein Geschäft, wo du irgendwie Geld dran verdienst.
Das wollte ich gerade sagen.
Ne, das ist, glaube ich, also ich mache es auf totaler Überzeugung, weil wir jetzt selber ein Kind haben und...
In dieser Kita?
Ja, also unser Sohn wird auch da reingehen oder hingehen. Und wir einfach so unseren Beitrag dazu leisten möchten, die Kinder neugierig drauf zu machen, dass es halt abwechslungsreich sein kann, dass es Spaß machen kann. Ja, und dass die einfach so, also das zu Hause hat man ja oftmals keine Zeit oder ne, nicht die Muße, sich hinzustellen, irgendwie was Abwechslungsreiches zu kochen, dann kommen dann irgendwie immer die gleichen Gerichte auf den Tisch. Oder man ist ja dann selber froh, wenn das Kind überhaupt was isst. Und wir haben ja irgendwie so diesen kreativen Background und haben ja auch die Zeit irgendwie dafür, uns jetzt Gedanken zu machen, okay, was können wir Cooles irgendwie den Kindern anbieten, dass sie halt überhaupt mal sehen, was kann man halt alles machen. Jetzt haben wir auch so ein bisschen überlegt, wie gestalten wir das Konzept und es wird so ein bisschen aufgeteilt an, ich sag jetzt mal, Motto-Tagen oder Thementagen, dass wir so eine Heimatküche machen, einen Tag Heimatküche, einen Tag Länderküche, einen Tag eher so, wir stellen ein Gemüse in den Vordergrund und zeigen halt den Kindern so, was kann man aus einer Karotte machen. Also nicht nur Karottenbrei, sondern dass man kann Salat draus machen, man kann sie schmoren, man kann sie in Gesaft garen, keine Ahnung, ne, so gibt's ja ganz viele Sachen. Und dann wollen wir noch einen Tag eher so dieses Farbenthema aufgreifen, dass wir halt sagen, okay, wir benutzen Lebensmittel, die zu der gleichen Farbgruppe gehören und ein Tag ist dann noch so dieses Lieblingsessen von den Kindern. Also dass man dann kommen wahrscheinlich die Fischstäbchen mit Kartoffelpüree.
Und das macht ihr für 80 Kinder für 4 Euro?
Unter 4 Euro, ja.
Warum?
Weil wir es können.
Naja, es gibt ja, ich glaube ja gerade, also ich glaube schon, dass man intelligente Kita-Verpflegung machen kann in-house, ne, mit einer Vollbeschäftigung etc. Aber ihr macht das ja auch als Wirtschaftskonzept in Anführungszeichen. Und dann, ihr werdet da ja 1-2 Stunden auch Arbeitszeit also investieren. Ihr steht davor, eine eigene Gastronomie zu gründen mit 120 Sitzplätzen, die noch sehr viele Herausforderungen mit sich bringen. Ja. Und dann sagt er, ach, weißt du was, wir haben noch nicht zu viel, wir haben noch nicht genug zu tun. Lass mal für 4 Euro Kita-Essen kochen. Das ist richtig geil. Und zwar auch nur 80, damit das nicht zu viel wird und damit wir ja auch nicht Gefahr laufen, Wirtschaftlichkeit zu erreichen.
Ja, ja. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir einen sehr starken Partner an der Seite haben. Also wir haben ein Softwareunternehmen dabei, die im Prinzip das Gebäude gebaut haben. Das ist eine Neueröffnung. Und deren also die möchten natürlich auch, dass diese Kita halt dort entsteht mit einer guten Verpflegung, weil die halt auch selber Betriebsplätze haben für die Kinder von den Mitarbeitern. Und wir dadurch natürlich auch in Anführungsstrichen so ein bisschen wahrscheinlich finanziell aufgefangen werden. Okay. Ne? Also wir müssen jetzt mit dem Kita-Essen kein Geld verdienen. Es muss aber bei plus minus null halt rauskommen. Mhm. Das ist ganz klar. Ja.
Was glaubst du, ist das Geheimnis einer gesunden Kita-Ernährung? Also wie, weil ich meine, bei 80 Plätzen geht's noch, aber grundsätzlich sind ja aller mögliche Erziehungskonzepte, Ernährungskonzepte, Allergienkonzepte bei 80 Leuten, wenn da das sehr divers geht. Was macht da das Geheimnis nachher aus für einen Erfolg oder hoffentlich kommenden Erfolg?
Ja, also ich meine, wir sind ja auch Neulinge, ne? Mhm. Muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Also wir können das jetzt einfach nur so ein bisschen für uns sehen, was unser Sohn halt gerne isst oder ja, wie der halt ist. Der wird jetzt im August wird er 2. Mhm. Ne? Er ist natürlich ein guter Esser, also ne, weil wir ihn ja auch früh immer dran geführt haben, alles auf jeden Fall mal so zu probieren und er auch selber sehr neugierig ist, uns auch dabei beobachtet, wie wir das Essen halt einfach zelebrieren oder dass uns ja das Spaß macht zu essen. Mhm. Ich glaube einfach so, dass diese Abwechslung muss man halt den Kindern irgendwie zeigen. Und wenn die Kinder das von anderen Kindern dann natürlich in der Gruppendynamik halt auch sehen, hoffen wir natürlich, dass die Spaß dran haben. Und ich glaube so für uns oder für mich wäre glaube ich auch das größte Kompliment, wenn die Kinder nach Hause gehen und sagen so, ich möchte das essen, was es in der Kita gab.
Also aus dem Bekanntenkreis habe ich sehr oft gehört, dass der Moment des Eintritts in die Kita die Essensammunitäten, also die Abneigung anfangen.
Ja, aber wenn man jetzt, selbst bei uns in der Kita wird zwar irgendwie auf Bio-Wert gelegt, aber wenn man so diesen Speiseplan liest, ist der halt schon sehr, also der hört sich jetzt nicht, ist sehr eintönig irgendwie. Es ist jetzt keine Abwechslung drin, ist halt irgendwie gefühlt immer so das Gleiche, die gleichen Produkte werden verwendet. Wenn ich jetzt irgendwie so einem Kind dann irgendwie so einen Bohneneintopf hinstelle.
Das ist lecker?
Das kann lecker sein, ja, aber ne, dann...
Was machst du? Bohnensoufflé oder was?
Zum Beispiel.
Nee, aber was? Aber Bohnen ist auch lecker.
Ja, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht so der Geschmacksbereich von halt Kleinkindern. Ich glaube, da muss man dann schon ein bisschen
irgendwie reingehen. Was ist ein Geschmacksbereich von Kleinkindern? Ich kann mir vorstellen, dass da viele interessiert sind, weil auch mir werden ja immer die Fragen gestellt irgendwie so. Und am Ende des Tages habe ich keine Antwort, weil ich glaube, Essen ist halt ein Gesamtkonzept. So, und für mich gehört alles dazu. Für mich gehört die Sünde, das Wort mag ich nicht, aber für mich gehört, also wenn ich mit anderen Kindern Ausflüge mache, dann und in Hagenbecks Tierpark gehe, da habe ich aber keine Reiskracker dabei, das kann ich auch sicher sagen. Da gibt es die Currywurst.
Ja.
Weil das für mich zum Aufflug gehört, das ist Gesamtinszenierung.
Ja,
das ist
Gesamterlebnis. Oder halt die Pommes oder aber das Eis.
Gehört auch das Sushi von Hensler dazu oder andere Sachen. Ne? Ja. Also ich ist halt immer die Balance. Und jetzt nur so ein Food-Nerd heranzuziehen, warst du nicht so? Habt ihr nicht immer Menüs gekriegt?
Nee.
Wer war denn das?
War das nicht?
Julian Walter.
Gast der ersten Folge.
Ja, genau.
Den müssen wir wieder einladen.
Wir haben lange nichts mehr von ihm gehört.
Stimmt, der hat viel zu erzählen. Ich muss mal ganz kurz, ihr versteht euch ja prächtig, ist ja toll. Aber ich muss das mal ganz kurz ein bisschen aufschlüsseln, weil ich finde, nein, gar nicht. Ich finde, wir sind mitten reingeplatzt.
Ich habe auch mit Sarah nicht gerechnet. Jetzt muss ich damit klarkommen. Dann fällst du mir ins Wort. Super. Läuft richtig gut.
Dort, wo Sarah heute gelandet ist, das ist ja alles in Anführungszeichen nur passiert, weil du auf einmal Mutter geworden bist.
Ja.
Also du hättest dir ja nicht vorstellen können, dass das Kind oder das Familienleben dein bisheriges Leben als Spitzenköchin, als hochambitionierte Köchin, sowohl im Restaurant als auch im Fernsehbetrieb so dermaßen auf den Kopf stellt.
Ja.
Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, jetzt bist du eigentlich dort, wo du gar nicht hin wolltest und bist happy darüber.
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja auch nie, also weiß nicht, andere Freundinnen, Bekannte, die sagen ja schon von Anfang an so, wir wollen auf jeden Fall Familie, wir wollen auf jeden Fall Mutter, Vater, Kind werden. Und das war ja bei uns nie Priorität. Also wir haben gesagt, wenn es passiert, dann passiert's. Aber es war ja immer so der Fokus, Karriere. Essen hat ja irgendwie das ganze Leben irgendwie von uns beeinflusst. Ne? Wenn du irgendwie in Urlaub gefahren bist, hast du deine Urlaube halt irgendwie so danach gerichtet, so wo kannst du gut essen gehen oder ne. Und jetzt ist es glücklicherweise ist es dann doch dazu gekommen. Ich bin ja auch relativ spät Mama geworden, erst mit 40. Finde das aber genau
das. Sieht man dir nicht an.
Vielen Dank.
Das stimmt.
Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. Ja.
Das ist so krass, wenn ich mal irgendwelchen Menschen in meinem Umfeld ein Kompliment mache, dann sind die alle irritiert.
Ja, aber total, was ist passiert?
Und
dann
denk, was ist da los? Ich wollte nur nett sein.
Ja, und dann ist es ja glücklicherweise doch dazu gekommen, dass wir Eltern geworden sind. Und natürlich, das stellt das ganze Leben komplett auf den Kopf. Ne? Also vor allen Dingen, ich bin halt ein sehr organisierter Mensch, sehr strukturierter Mensch und dann hat man dann so ein kleines Lebewesen im Arm und du musst dich ja komplett eigentlich loslassen und fallen lassen und dich drauf einstellen und man sich ja irgendwie auch kennenlernen. Ne? So, wie wird der Tagesablauf? Also es ist ja jeder Tag irgendwie anders.
Als die Nachricht kam, wie schnell war da die Entscheidung getroffen, aufzuhören?
Also es hat sich dann, glaube ich, entwickelt. Für mich war klar eigentlich, ich nehme auf jeden Fall ein Jahr Elternzeit. Mhm. Und ich hatte eigentlich auch vor zu sagen, okay, ich gehe danach wieder zur Vince Joso. Mhm. Und dann gab es aber intern so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, verschiedene Meinungen darüber, wie ich dort anwesend sein muss. Und dann habe ich mich ganz klar dazu entschieden.
Also ist das so, wir hatten neulich eine komische Diskussion beim Panel-Talk auf einer Veranstaltung, wo ich gesagt habe, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, weil, also gab es Restriktionen vom Arbeitgeber zum Wiedereinstieg?
Man hat sich natürlich als Unternehmen schon gewünscht, dass ich abends präsent bin, und das wollte ich zu der damaligen Zeit nicht machen.
Was auch totaler Blödsinn ist, ich bin auch nicht immer abends präsent, trotzdem kann ich einen Laden, ein Unternehmen führen und eine Handschrift verpassen. Und also da war keine Flexibilität auf Seiten des Arbeitgebers, sich mit der Situation zu beschäftigen, deine Qualitäten zu sehen, aber deine veränderte Lebensform auch sich dort einmal mit auseinanderzusetzen und sagen, okay, wie können wir uns aufeinander zubewegen?
War nicht
vorhanden.
War nicht vorhanden. Also aus meiner Sicht war es nicht vorhanden.
Hättest du es dir gewünscht?
Ja, wenn jetzt so im Nachhinein, so wie alles gelaufen ist, ist ja alles gut.
Ja, ne? Das sage ich ja sowieso immer wieder. Tür geht zu, viele Türen gehen auf und meistens schönere. Also das ist ganz, ganz oft, aber man steckt so in diesem Ding drin. Das heißt, wäre der Arbeitgeber flexibler gewesen und hätte, was hättest du von ihm gewünscht? Weil ich bin Arbeitgeber und ich wünsche mir, dass man mir sagt, was sich Menschen wünschen, damit ich auch manchmal reagieren kann. So, ich kann immer nur sagen, stellt die Fragen, stellt die Forderungen und erst dann kann ich mich entweder nein, dagegen entscheiden oder dafür entscheiden, aber in den meisten Fällen muss ich deutlich sagen, macht das alles Sinn, was gefordert wird? Also was wäre da Wunsch gewesen?
Ja, ich glaube, mein Wunsch, was ich ja auch geäußert habe, ist einfach, dass ich mir meine Arbeitszeiten selber einteilen kann. Mhm. So.
Und was bedeutet das?
Also ich hätte natürlich dann wahrscheinlich mehr Kreativarbeit geleistet, um auch öfters die Karte zu wechseln, um den Gast wieder ein bisschen näher zu kommen, zu sagen, okay, es ist ein Anreiz da, auch öfters ins Joso zu gehen. Weil natürlich so diese obligatorischen viermal im Jahr Wechsel irgendwie stattgefunden haben. Mhm. Und ne, wenn man das natürlich öfters macht und dann bla bla bla. Mhm. Ich hätte mich auch mehr vielleicht dann darauf konzentrieren können, okay, man macht dann noch andere Events, ne, was jetzt nicht nur das à la carte Geschäft angeht, sondern man gibt dann vielleicht mal einen Kochkurs irgendwie, ne, dass man das halt mehr mit einbindet. Also ich glaube, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, also, sich darauf einzubringen.
Kannst du alles bei mir haben, wenn du willst.
Zu spät.
Verdammt.
Na, jetzt geht's ja nicht mehr.
Verdammt, weil ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, Roland Trettl habe ich mein Jobangebot gemacht.
Ja.
Ich bin ja unverschämt. Ne?
Der also will nicht mehr hier in den Podcast kommen.
Ja?
Der will nicht mehr in den Podcast
kommen. Das ist auch in Ordnung so. Was?
Hat er auch gesagt. er hat gesagt, du glaubst, das ist auch okay so, dass er nicht kommt.
Ja, das ist auch okay so. Aber Roland Trettl, als der damals im Hangar 7 aufgehört hat, habe ich ihn erstmal angerufen und habe gedacht, Digi, wenn du einen Job suchst, call me. Guten Koch kann ich immer gebrauchen. Und das meine ich ja nicht blöde, weil ich finde ja Inspiration und gerade kontroverse Inspiration auch in der Kreativität finde ich super spannend. Und ich glaube ja wirklich, dass ich ein bärenstarker Gastronom bin mit sehr viel Empathie und Fingerspitzengefühl für atmosphärische Dinge und das, was der Gast will. Gut, dann habe ich manchmal meinen Körper und meine kulinarischen Fähigkeiten, die mir dann im Wege stehen. Und ich denke manchmal, ich wäre so ein geiler Coach. Und früher hat man ja oft gesagt, dass die besten Trainer die schlechtesten Spieler waren. Mhm. Und ich betrachte mich als einen der schlechtesten Spieler, aber ich betrachte mich als einen der besten Coach. Weil gerade diese Dinge, wo ich sage, ja, ich als Unternehmer langweile mich zu Tode bei einem dreimonatigen Speisekartenwechsel. Ich als Arbeitgeber kaufe Sachen ein, lege ihn hin und sage, spielt rum, macht einfach heute zehn Specials und was auch immer. Es ist easy, es geht nur um unseren Kopf. Es geht nur um die Kreativität. Kochkurse, super. Ich weiß nur nicht, wie man Kochkurse gibt. Ich könnte mir eine goldene Nase verdienen mit Kochkurse. Ich wüsste nur nicht, was ich denen zu erzählen habe, weil mehr als anbraten und salzen und pfeffern kann ich auch nicht. Am Ende des Tages. Ja, also, ich habe keine klassische Philosophie. Würdest du sagen, dass man sowas in einer Art Präambel zusammenfassen könnte, was dir da passiert ist, also um als attraktiver Arbeitgeber auch eben für Frauen zu gelten?
Ja, also jetzt auch gerade mit dem neuen Konzept, was wir machen wollen.
Nee, ich meine so ein bisschen, wie mit dir umgegangen worden ist. Ach so. Du bist so einen Karriereweg gegangen. Mhm, und jetzt ist einfach der Arbeitgeber, der sagt, ja, aber ich kann jetzt hier nicht das, was ich will, sondern der sich überhaupt nicht drauf eingelassen hat. Und wir diskutieren ja viel darum, warum ist die Gastronomie manchmal so ein frauenabweisender Arbeitsmarkt. Und ich denke, wir haben viele Bereiche, die besser werden, die noch viel Arbeit erfordern, aber wir werden sprachlich besser. Wir haben dieses Testosteron gesteuerte Küchenpatriarch. Ja. In ganz vielen ist es nicht mehr da. es gibt noch genug Küchen, wo es da ist, aber da bewegt man sich. Aber was, worauf ich immer so auf der Suche bin, und ich unterhalte mich da auch gerade viel mit Kerstin Rapp-Schwan, eine tolle Gastronomin aus Düsseldorf, wie schafft man das, einen weiblichen Arbeitsplatz so zu deklinieren, dass er auch von den Frauen sozusagen als solcher wahrgenommen wird, dass sie verstehen, dass da wirklich was ist.
Was ist denn ein weiblicher Arbeitsplatz?
Naja, das zum Beispiel, wenn du ihm sagst, warum soll ich...
Ich glaube einfach mal, zuzuhören.
Warum soll ich Kraft und Energie in was investieren, wenn es mir genommen wird in dem Moment, wo ich Mutter werde, was ein ganz normaler Prozess ist, dass der Arbeitgeber sich verpflichtet, als Beispiel, und ich, wie gesagt, ich gehöre zu den Leuten verbal zumindest, ich habe es nur noch nicht schriftlich, wenn ich sage, wenn du bei mir schwanger wirst, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich, wenn du zurückkommst.
Das ist ja im Prinzip genau das, was ihr macht. Ihr sagt ja, ihr wollt einen Arbeitsplatz kreieren, der den Mitarbeiterinnen vor allem die Möglichkeit gibt, die Zukunft, familiäre Zukunft von Anfang an planen zu können.
Ja, beziehungsweise halt auch den Wiedereinstieg als Mama oder als Vater dann wieder zu erleichtern. Ne? Einfach durch die flexibleren Arbeitszeiten. Wir haben halt 5 Tage mittags auf und 6 Tage abends. Ne? Anstatt halt auf die 4-Tage-Woche zu gehen, sagen wir halt, ne, halt lieber... Also auch für den Gast einfach immer da zu sein, ne? Anstatt zu sagen, so ihr kommt, könnt nur an 4 Tagen abends.
Ja, da hätte ich jetzt eine Trainer, dann würde ich gerne einen Coaching-Talk einführen. Mach lieber weniger und mach dann mehr, wenn du siehst, das geht, weil es wird schwieriger abzuschaffen als herzustellen.
Ja.
Also einfach das Risiko, also gerade bei dem Mann ist es ja auch ausgestiegen.
Ja.
Aus der Hochleistungsgastronomie. Ja. Hat sich auch klar denn ein Statement gegeben. Also natürlich bist du die Gebärdende, aber auch dein Mann ist den Schritt gegangen und hat sich jetzt für die Familie entschieden, richtig?
Genau,
für die Familie. War vorher auch in einem 2-Sterne-Restaurant
im Genau, im gleichen Unternehmen tätig. Ja.
So, ist jetzt eben auch aus dieser Gastronomie zeitgleich?
Vorher ja, quasi? Fast zeitgleich.
So, und jetzt geht ihr gleich wieder in der 6-Tage-Woche. Da kann ich euch sagen, da habt ihr aber ganz kurz das Familienleben aus den Augen verloren.
Ja, also
macht 4
natürlich
und macht pro forma für Veranstaltungen, Kochkurse, Tag 5 und Tag 6.
Natürlich wird es am Anfang erstmal zeitlich schwieriger werden, aber man muss ja auch langfristig dann denken. Ne? Also wir machen ja jetzt die Eröffnung vom Restaurant nicht nur für 1-2 Jahre, sondern es soll ja was Langfristiges werden. Und sich dann natürlich, dann müssen wir halt sehen, sich so zu organisieren, so clever zu kochen, sich ein Team aufzubauen, dass man sich dann auch mal rausziehen kann. Also dass die Anwesenheit nicht, das hast du ja auch geschafft. Ne? Du bist ja auch nicht jeden Tag in der Bullerei.
Und das läuft dann trotzdem. Bei mir, ich bin inkompetent.
Das heißt, ja, das kommt auch dazu.
Also
aber
jede abwesende Minute ist bei mir ein Plus. Also das kann ich wirklich guten Gewissens beantworten.
Wir kriegen hier gerade Mittagessen. Wir kriegen hier gerade Mittagessen reingebracht. Ich muss mal ganz kurz fragen. Koreanisch. Wir haben auf alle Fälle koreanisches Essen hier zum Mittagstisch. Und Sarah, schlag bitte natürlich zu. Hier, Tim.
Aber da passt jetzt auch mein Gastgeschenk dazu.
Ja, was hast du denn da?
Genau, das ist Soju. Das ist gerade
Ist das sowas wie Sake?
Ja, so übersetzt ein bisschen.
Ich hatte gestern Abend einen Sake mit Erdbeer. Der war nicht schlecht. Habe ich noch nie getrunken.
Wir machen eigentlich einen Cockerspaniel. Wenn du Sake mit Erdbeer, dann komme ich gleich drauf.
Was hat das mit dem Cockerspaniel zu tun?
Ist das Gleiche.
Ach so, normalerweise in Korea ist es ja so der Älteste.
Der andere schenkt ein. Und du bist so dermaßen unhöflich gerade an der Stelle. Das könnte man jetzt
redet
noch mal ganz
nicht
kurz
mit mir, das möchte ich an der Stelle festhalten.
Ich weiß.
Und man hält dann auch das Glas mit 2.
Ah, wirklich? Das siehst du? Das ist aber alles.
Und das machen wir auch in Japan. Haben wir in Japan so gemacht. Und weißt du, wie ich in Japan immer angedeutet habe, dass ich mehr will?
Gib her, ich will. Ja,
nee, immer laute Schlürfgeräusche.
Tatsächlich mit 2 Händen.
Ja. Ja.
Und dann schenke ich selber ein, ne?
Ja, genau. Also und es wäre auch unhöflich.
Oh, das riecht aber lecker. Prostet man sich zu?
Ja, natürlich.
Ja?
Aber Frage ans Team einmal. Also, ich sag mal, Sake mit Erdbeergeschmack und Cockerspaniel ergibt schon langsam Bild, ne?
Ja,
oder?
Definitiv. Aber welches? Aber welches Bild? Welches Bild?
Das werden Veränderungen in deinem Leben anstehen.
Ja, aber Veränderungen sind doch toll.
Ja, das sind auch richtig gut.
Vielleicht kaufe ich den Cocker Spanien auf der Reise nach Italien, nicht alleine mache.
Oh, mach das nicht. Dann lass den lieber so einen Abend zum Straßen. Vielleicht findest du einen Freund auf der Straße.
Ja, da gibt es ganz viele.
So, und dann geh nicht nach der Ästhetik. Hol dir euch so ein beuliges, kahles Ding. Das geht alles weg.
Ein beuliges, kahles Ding. Ist das?
Ja, was auf der, also so ein Kubutrund. Nee, wie heißt die? Auf Bali? Wie heißt das da? Kabut?
Ich kann es dir nicht sagen.
Egal. Die weiblichen Hunde sehen wirklich aus wie Gebärmaschinen. Die haben so wie die Mutter von Remulus und Romulus.
Romulus und Remus.
Romulus und Remus.
Romulus und Remus.
Ja, ist doch egal, halt die. Du weißt, wen ich meine.
Ja.
Ich habe wirklich eine Top-Qualität. Und das ist meine Erfahrung, mein Alter. Und ihr habt sowieso das in euren Genen drin, alles für den Gast zu machen. Da müsst ihr anschneiden. Weil freiwillig macht ihr sowieso auf. Und wenn ihr 6 Tage, werdet ihr auch 7 Tage machen. So. Und wenn man von vornherein, ich habe das jetzt gerade bei meinem Urlaub gesehen, eigentlich wollte ich 6 Wochen im Sommer im Urlaub machen, bleiben jetzt 2,5. Nächstes Jahr setze ich 3 bis 4 Monate an, um auf 4 Wochen zu kommen. Weißt du, was ich meine? Also, um überhaupt an das Endergebnis ranzukommen. Und ihr habt was ganz Besonderes, weil ihr habt eine junge Familie, ihr seid beide stark im selben Fach. Ihr könnt ja schön die Bälle hin und her schieben. Und wenn jetzt keine Personalnot kommt, werdet ihr es sehr harmonisch machen, euch gegenseitig den Ball zu überreichen. Vielleicht eine ganz blöde Frage, aber trotzdem möchte ich sie stellen. Dein Mann hat 2 Sterne, du nur 1. Mhm. Macht das was mit euch?
Nee.
Kackt er dich an?
Nee.
Du bist heute sehr Markus Lanz.
Ich kacke, als dass er mich ankackt.
Ja? Damit macht man 2 Sterne, du Wurst.
Ich durfte ja früher auch immer Probe essen kommen, wenn da vielleicht neue Gerichte auf die Karte gekommen sind. Und dann war ich ja auch immer so der ehrlichste Kritiker.
Oh, ich hasse das, ey.
Ja. Alles halt ehrliche Kritik. Man will ja auch immer nur das Beste für den anderen. Ne? Und das weiß er ja auch. Also ich sage ja nicht, dass das kacke, weil ich ihn fertig machen will, sondern also aus meiner Sicht mir dann vielleicht irgendwas fehlt oder wie auch immer.
Oh, ich finde ja so Kritik aus dem inneren Zirkel höre ich nicht gerne. Ist wichtig, aber ich höre es nicht gerne.
Aber Kritik allgemein hörst du ja wahrscheinlich
nicht. Ne, wenig, weil ich bin ja auch ziemlich perfekt. Ja, das stimmt. Also an der Stelle.
Oder kritisierst du denn in deinem nächsten Umfeld?
Alles. Ja, also. Alles und jeden aber und jederzeit. Das geht. Ja, natürlich. Ist ja viel schöner, Kritik zu üben, als zu empfangen. Also das ist ja nun eine ganz
andere. Tim ist auch der Häuptling. Ne? Es muss einen Häuptling geben.
Ich bin die Sonne.
Ja. Häuptling Sonne.
Ja, ich bin die Sonne im Wesentlichen. Ja. Das ist. Und ich weiß auch, dass ich mir die Welt schön rede und dass ich mir das manchmal etwas gefällig mache, aber ich fahre damit ganz gut und meinem Selbstwertgefühl.
Aber was ist denn jetzt, sowohl du als Arbeitgeber, Tim, als auch Sarah, als dann jetzt bald wieder Arbeitgebende? Mhm. Also die Angst ist doch menschlich, dass eine Mitarbeiterin sozusagen erst einmal weg ist, dass man befürchtet, dass sie vielleicht nicht wiederkommt und im Restaurant in dem Fall wirklich was fehlt. Da muss man einfach uneitel genug sein und sagen, so ist halt das Leben.
Hä?
Naja, es ist ja...
Also, ja, aber ich glaube, wenn du von Anfang an also ehrlich miteinander kommunizierst und dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin halt auch zuhörst, wie sie sich dann vielleicht auch den Wiedereinstieg vorstellen kann und man das dann halt auch schafft. Natürlich muss halt auch immer die personale Lage so sein. Dann kommt ja die Mitarbeiterin halt auch gerne wieder. Also wenn du es halt auch von vornherein schaffst, dass die Mitarbeiter gerne für dich arbeiten, weil das Team halt geil ist, weil die Produkte, die du auf den Teller bringst, geil sind, weil die Gäste zu fast 100% irgendwie immer fröhlich aus dem Restaurant marschieren, dann ist das ja auch irgendwie ein Arbeitsumfeld, ein Arbeitsplatz, wo du ja auch gerne für arbeitest. Und dann gibst du ja auch vielleicht viel lieber wieder mehr Zeit für die Arbeit auf, als dass du sagst, so, ich bleibe jetzt zu Hause beim Kind.
Es ist eine komplette Win-Win-Situation für alle Beteiligten, sich damit auseinanderzusetzen, flexiblere Arbeitszeitmodelle dort an den Tag zu legen.
Und das würden wir zum Beispiel nicht schaffen, wenn wir auf eine 4-Tage-Woche gehen würden.
Verstehe ich.
Ne? Also wir brauchen die Flexibilität, die Mitarbeiter so ein bisschen durch die Gegend schieben zu können oder auch mal zu sagen, so, okay, du hast ein Wochenende frei, wenn du nur 4 Tage aufhörst und dann sagst, so, ja, du willst aber einen Samstag frei haben, ist da ne, so...
Das würde mich mal interessieren, weil so oft mittlerweile in den letzten Folgen hier bei Fiete Gastro über die 4-Tage-Woche, die 5-Tage-Woche gesprochen wird. Was versteht man eigentlich, wir nehmen das Beispiel, eine 4-Tage-Woche. Bedeutet das, dass die Mitarbeitenden von 7 Tagen nur 4 Tage die Woche arbeiten oder bedeutet das, dass das Restaurant nur 4 Tage die Woche geöffnet ist und 3 zu hat?
Ersteres.
Ist das immer so? Es geht darum, wie viele Tage die Mitarbeitenden arbeiten.
Grundsätzlich, wenn du...
Ja, und oftmals ist ja so, dass du an den 4 Tagen dann so viel arbeitest, als ob du 5 Tage arbeitest. Ne?
Genau, und da ist auch die große Krux derzeit noch drin, das darfst du nämlich noch nicht. Das heißt, auch der Schrei nach der 4-Tage-Woche ist in Ordnung, aber du darfst dauerhaft nicht auf Überstunden. Und wir haben eine Arbeitszeitregelung von 8,5 Stunden am Tag. Und wenn du zum Konzept machst, Überstunden zu machen, verhältst du dich illegal. Und das heißt... Es selbst auf freiwilliger Basis, wenn meine Mitarbeiter sagen würden, sie würden die 40 oder 38,5 Stunden auf die 4 Tage verteilt arbeiten, wäre es nach meinen Informationen derzeit noch nicht möglich.
Und wie könnt ihr es möglich machen?
Gesetzesänderung oder aber Anpassung eben vom
Lohn.
Vom Lohn? Vom Lohn. So, aber derzeit, wenn von der 4-Tages-Woche gesprochen wird und es auf... Ich bin hin und her gerissen. Ich gehöre zu der Fraktion, die sagen, wenn du was haben willst, musst du was dafür tun.
Mhm, also
das ist mein, ich
bin an den Mitarbeiter
mein, jetzt. An alle ja. Menschen, an alle dieses, wenn ich was haben will, muss ich auch ein bisschen was bereit sein.
Also dafür eine extra Meile.
Ein bisschen was dafür zu leisten. Mhm. Wenn ich jetzt danke. Sage, ich finde jegliche, euch auch, jegliche Form einer Arbeitszeitdiskussion ist angemessen, weil es scheint ein Bedürfnis zu sein. Sich aber hinzustellen, ich will weniger haben und mehr haben, das weniger tun, aber mehr haben, funktioniert irgendwann nicht mehr. Ich kann dieses irgendwann nicht definieren. Ich weiß nicht, wann der Punkt kommt. Ich beschäftige mich gerade viel damit. Ich glaube, alle beschäftigen sich viel damit. Und nicht aus dem Druck heraus, sondern es scheint auch vielleicht, das ist genauso wie die 5-Tage-Woche, das ist wie die 40-Stunden-Woche oder die 35-Stunden-Woche. Das sind ja Veränderungen, die auch erst in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben. Und jetzt gehen wir vielleicht den nächsten Schritt in die 4-Tage-Woche. Ich habe da an der einen oder anderen Stelle echte Probleme mit, das dauerhaft zu füllen, weil um diese 4-Tage-Woche herzustellen, brauche ich gefühlt, bei mir sind es glaube ich 11 Mitarbeiter mehr, die ich nicht unbedingt finanzieren kann. Weil 11 Mitarbeiter mehr bedeuten bei mir 50.000, so, also es geht schnell. Das geht alles ganz, ganz, ganz schnell. Und dann bin ich irgendwann an so einem Punkt drin und sage, ja, würde ich gerne, kann ich nicht. Dann muss ich drüber nachdenken, also Ruhetage einzuführen, um das mir vielleicht zu leisten. Und dann irgendwann mal komme ich in ein Verhältnis, dass auch das Unternehmertum, wenn ich ehrlich bin, auch keinen Sinn mehr macht.
Ihr seid ja beides Chefs. Also nicht nur Chefs im Sinne von Koch, sondern Chefs im Sinne von Unternehmen. Also ihr gründet das jetzt 2023. Ja. Wann ist es soweit?
Ende des Jahres,
hoffentlich. Ende des Jahres. Tim, du bist sowieso ja auch Chef, ne?
So, ja, ja.
Ja. Was würde denn passieren, wenn ihr euch an eine 40-Tage-Stunden-Woche halten würdet? Wäre das überhaupt möglich?
Ja, also ich glaube ja. Ich hatte mal einen Kühn. Also bitte, entschuldige.
Ja, also ich würde schon sagen. Aber ich glaube, dass gerade, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir dann 8 Stunden oder dass ich zum Beispiel 8 Stunden im Restaurant bin. Also vieles, vielleicht bin ich irgendwie nur 4 Stunden im Restaurant, aber bin ja trotzdem am Tag, ist ja die Erreichbarkeit da.
Genau, also ne? Arbeit.
Ja.
Arbeitszeit. Ja. So, und wenn du, aber du kannst dir, also
ich schreibe ja jetzt nicht jede Mail, die ich da mal beantworte, zwischendurch schreibe ich ja nicht auf, weil es ist, glaube ich, schwierig. Wir wollen ja was für die Gäste tun und wenn die jetzt ein Anliegen haben, dann willst du das ja auch direkt beantworten und nicht irgendwie, weil das jetzt in deinem Stundenplan oder
Dienstplan
gerade drin steht.
Darauf will ich ja hinaus, dass in der Gastronomie ist doch diese, ich nenne es jetzt mal etwas sarkastisch, eine gewisse Form der zeitlichen Flexibilität vonnöten. Eben weil, also ich habe es jetzt gerade erlebt, ich habe einen Tisch reserviert in einem Restaurant in Hamburg-Ottensen, im Restaurant zur Traube.
Das soll gut laufen wieder.
Ja, habe ich auch gehört, deswegen möchte ich gerne mal hin. Die haben einfach Montag und Dienstag Ruhetag. Das bedeutet, ich bekomme, wenn ich am Montag eine Mail schreibe, bekomme ich auch höchstwahrscheinlich frühestens am Mittwoch überhaupt Bescheid, ob das möglich ist, dorthin zu kommen. Gibt mir dann vielleicht als strukturiert oder organisierter Mensch, oder wir nehmen mal den unwahrscheinlichen Fall an, Tim, dass ich ein Date hätte, den Druck, ich brauche jetzt einen Tisch für Mittwoch, aber die melden sich einfach nicht. Ist jetzt nicht so, dass sie sich gemeldet hätten, die haben Dienstag geschrieben. Aber
dann schreibst du das nächste Mal die Mail am Mittwoch für nächsten Mittwoch. Die Spontanität geht vielleicht damit flöten, aber hey, das ist deren Entscheidung. Mhm. Und wenn du jetzt angenommen, du verlierst deine EC-Karte, um 17 Uhr, um das Essen zu bezahlen, kommst jetzt nirgends an Bargeld, wird dir auch die Bank nicht für dich früher öffnen und sagen, hey, natürlich, ach Sebastian, großes Problem, du hast kein Geld, natürlich schicke ich noch meinen Mitarbeiter zurück und öffne den Laden extra für dich länger, damit du deine EC-Karte bekommst, damit du dein Essen bezahlen kannst für ein vermeintliches
Geld. Also am Ende eine Gewöhnungssache.
Es hat was mit Disziplinierung zu tun, mit einem Anspruchsdenken, absolut. Also da bin ich schon der Meinung. Und ich hatte mal, wie hieß der, Kai Pellegrini, ich war Küchenchef für...
Der Bruder von San Pellegrino? Kai Pellegrini könnte der Bruder von San Pellegrino sein.
Übrigens, hat mir wirklich als mein Sous-Chef wahnsinnig viel beigebracht. Ich war damals Küchenchef für Christian Rach im Restaurant Engel in Teufelsbrück und Kai Pellegrini war mein zweiter Mann. Und Kai hat dieselben Aufgaben übernommen wie ich, also absolut identisch, nur ich war Chef in dem Moment. Er hat den Dienstplan vorgemacht, wenn ich nicht da war, er hat die Bestellung gemacht, er hat vorproduziert gemacht und getan. Kai Pellegrini kam auf eine Nettoarbeitszeit von 39,5959 Stunden. Der ist auf die Sekunde genau, hat er es geschafft, den Laden zu verlassen. Und ich war jedes Mal richtig pissig und war richtig sauer. Und irgendwann habe ich ihm das auch gesagt. Und er sagt, naja, was hast du mir vor? Ich habe doch meine Arbeit gemacht. Und gucke ich ihn so an und denke so, verdammt, you got me, weil er hat seine Arbeit perfekt erledigt. Was ich von ihm wollte, ist dieses Pseudo-Anspruchsdenken der Gastronomie. Du hast deine Arbeit gemacht, jetzt kannst du auch noch ein bisschen mehr machen. Das ist ja dieses mehr von sich abverlangen, mehr Zeit, mehr Investitionen, mehr Bereitschaft, mehr Dasein, mehr Persönlichkeit, mehr. Und Kai Pellegrini hat mir gezeigt, nee, du, wenn du 60 Stunden arbeiten willst, schön dumm von dir, mach das ruhig, wenn du Bock drauf hast, wenn dich das befriedigt, mach das. Aber die Arbeit selber schaffe ich auch in 40 Stunden.
Das war wann?
1999.
Und wie viel konntest du 2000? In dein Chefdasein davon übertragen?
Naja, fast alles. Das heißt, immer ist eine Ansage von mir in der Verantwortlichkeit von Arbeitsplatzhygiene, sage ich immer, wenn wir das nicht schaffen mit der notwendigen Arbeitszeit. Also ich hatte mal ein Angebot von einem Ein-Sterne-Koch, als ich aus der Ausbildung kam. Über 70 Wochenstunden auf der Insel Sylt, über 70 Wochenstunden, 6-Tage-Woche, nebenbei noch kleine Tätigkeiten, die nicht klassisch zur Arbeit gehörten, wie Pflückarbeiten und Putz und so ein Kram irgendwie. Zimmer zum Teilen. Als Mitarbeiterzimmer auf Sylt und ich glaube 800 Mark netto. Als Vollzeitarbeitskraft. Dann gucke ich ihn so an und sage, naja, also so geht jetzt nicht ganz für mich auf. Und ich habe mir dann irgendwann geschworen, dass ich versuche, ein Unternehmen zu gründen, was mit der vorgegebenen Arbeitszeit klarkommt. Ich brauche grundsätzlich eine gewisse Flexibilität. Und ich habe mich langsam nach unten. Ich habe früher, naja, 50 Stunden wird ja wohl noch normal sein. Mit welcher Rechtfertigung? Das war falsch. Und ich arbeite mich peu à peu nach unten und ich versuche auch jetzt so zu machen, wenn wir mit den vorgegebenen oder Möglichkeiten der Arbeitszeiten, die uns von dem Arbeitgeber geschenkt werden, wenn das nicht ausreicht, um unser Angebot zu stricken, dann müssen wir das Angebot ändern.
Tatsächlich.
Das ist meine Aufgabe. Handgriffe. Ja. In der Küche, wir haben ein schönes Beispiel. Wir hatten ein sehr intensives Vitello Tonnato auf der Karte. Sehr arbeitsintensiv, sehr vorbereitungsintensiv, hat alles ein bisschen geblockt. Und wir haben lange gebraucht, um da die Entscheidung zu treffen, wir machen es nicht mehr so, sondern wir machen es einfacher. Geiler für die Küche, geiler für die Abläufe, geiler für die Gäste.
Win-win-win-win. Interessanterweise ist das etwas, was ihr gerade beschreibt, darauf würde ich als Gast im Leben nicht kommen, dass eventuell ein bestimmtes Gericht so zubereitet deutlich länger braucht.
Ja, natürlich.
Ja, irre, ja. Wirklich irre. Also,
und dann ist ja auch die Frage, ist dieser Mehraufwand bei dem Vitello Tonnato, hat das mehr am Geschmack gemacht oder nicht? Also wahrscheinlich nicht, weil wenn es jetzt die Leute halt auch feiern oder die Gäste. Ja.
Der Blumenstrauß.
Ja. Aber
du hast es angedeutet, es werden bestimmte Arbeitsschritte werden unterbrochen werden, weil ihr wirtschaftlich arbeiten wollt. Und,
ja,
so.
Ja.
Und das wird in meinen Augen, und das, ich habe das mit sehr vielen Spitzenköchen schon mal, ich wünschte mir, ihr würdet alle mal so ein bisschen dümmer werden, uneitler und das, was ihr wirklich könnt, weil das könnt ihr alle besser als der gesamte kochende, gastrogebende Apparat. Die Auszeichnung kommt nicht von ungefähr. Ihr könnt richtig gut schmecken. Ihr könnt richtig gut abschmecken. Und es geht nicht um das 90 Grad geschnittene Gemüseblättchen, sondern was ihr geschmacklich draus macht. Und wenn ihr euch nur mal, guck mal, ich muss mich mit Wasserkisten, Leiter und Tisch muss ich mir ein Podest bauen, dass ich in die Nähe eurer Höhe komme. Ich muss mich richtig strecken, ich muss mich anstrengen nach oben. Alles, was ihr machen müsst, ist nur ein bisschen entspannen, euch ein bisschen nach unten bücken. Aber nur diese Facette. Und dann haben wir diese, und dann haben wir Esskultur.
Ja, ich glaube, das ist ja auch das, warum jetzt auch mein Mann bewusst gesagt hat, so er geht zurück von der Sterneküche, weil wir ja jetzt das kochen können, wo wir einfach drauf Bock haben. Mhm. Und nicht, weil vielleicht man dann doch nach links und rechts schaut und dann sieht, ah, guck mal, ne, das Zwei-Sterne-Restaurant hat jetzt die und die Produkte drauf oder das hat jetzt schon wieder gewechselt, müssen wir jetzt auch wechseln. Kriegt man dafür 2 Sterne, ist das irgendwie gut genug? Und also du machst ja so viel selber einfach diesen Druck oder halt auch diesen Kopfstress, ne? Und der wird ja uns auf jeden Fall in der Sicht genommen. Natürlich kommt anderer Stress dazu, weil wir dann unternehmerisches Denken einfach viel mehr bringen müssen. Aber was du jetzt auch vorhin meintest mit den Arbeitszeiten, früher war ja auch immer unsere Prämisse so, alle kommen zur gleichen Zeit und hören auf, machen zusammen Feierabend. Aber ich glaube, da muss man halt dann auch weg von kommen, also ne, dann um einfach flexibler zu sein, um dann so wie den Pellegrino da, ne, genau so einzusetzen, wie er das in der nötigen Zeit halt auch schafft. Also, ne?
Er hatte die perfekte Arbeitsorganisation. Ja. Der hat gesagt, ich habe das zu tun dann mache ich das. Und der hat auch wirklich nicht, also er war weder zu faul noch zu fleißig, also er war auf dem Punkt.
Aber liebt er seinen Job?
Der ist Küchenchef jetzt, glaube ich, in Quickborn.
Okay, also das heißt?
Nebenbei auch viele Kinder, also viele, also große Familie gegründet und so. Und er hat gesagt, wenn ich das beides in Einklang bringen möchte, muss ich so sein. So, und vielleicht ist ihm dadurch die ganz große Karriere, aber was ist die ganz große Karriere?
Ja, eben. Also, ne,
ist ich sehe das immer, ist nicht Zufriedenheit das größte Karriereglück, was man haben kann.
Ja, oder wenn
also die Zeit, die du mit der Familie verbringen kannst, ist ja viel kostbarer. Also das kann ja keiner bezahlen.
Vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, jede Zeit, die ich nicht mit der Familie verbringen muss. Aber das sind dann persönliche
das
Gründe.
Richtig.
Ich gehöre nicht dazu.
Müssen du und dein Mann, Sarah, jetzt Abstriche machen, was vermeintliches Ansehen und vielleicht auch den Cashflow angeht, weil ihr aus der absoluten Spitzengastronomie erst einmal rausgegangen
seid? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass wahrscheinlich einige Kollegen sich denken so, ja cool, dass sie das machen. Würde ich auch gerne machen, aber ich traue mich nicht. Ne? Also die es ist wahrscheinlich eher so ein bisschen, dass die in Anführungsstrichen mit Neid auf uns schauen, weil wir den Schritt wagen zu sagen so, okay, wir pfeifen drauf, was irgendwelche Bewerter von unserem Essen halten. Oder wir kochen nicht dafür, wir kochen einfach so, dass es uns gefällt und halt vor allen Dingen den Gästen halt gefällt. Ja.
Toll.
Na und zumal, also gerade dieses Familiending ist ja ein immer größer werdendes Ding. Ihr könnt ja eine echte Vorreiterrolle für neue gastronomische interessierte Menschen ja auch wirklich sein.
Ja, also es gibt ja, glaube ich, auch viele große Unternehmen, die das ja jetzt heutzutage schon umsetzen mit den betriebseigenen Kindergartenstätten. Ne?
Ja, habe ich auch gedacht.
Und die
in
auch
gastronomischen Betrieb? Oder was?
Ja, also ja, nicht gastronomisch unbedingt. Das sind dann, glaube ich, eher andere Branchen,
okay, das
die das
ich.
Jetzt
ja.
schon umsetzen. Ja, ja. Gastronomiebetriebe würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber das ist ja, da kann man sich ja auch nur was von abschauen. Also das ist ja auch, wenn jetzt die Mitarbeiter von dem Unternehmen, wofür wir oder was ja an unserer Seite steht, wenn wir denen gutes Mittagessen liefern oder ne, kochen, dann sind die auch viel motivierter und gehen dann wieder mit Spaß an ne, zum Arbeitsplatz zurück. Also
kommt doch jeder dabei. Kommen wir mal zum koreanischen Essen. Wie gut kennst du dich mit koreanischem Essen aus?
Ich esse es gerne, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Experte da bin. Also ich meine,
du bist eine Schummelpackung.
Ja, ich bin eine Schummelpackung. Ich bin tatsächlich eine Schummelpackung. Aber ich glaube, dafür esse ich zu wenig authentisch koreanisches Essen.
Aber inwiefern unterscheidet sich koreanisches Essen vom chinesischen oder vom thailändischen oder von...
Oder süd- und nordkoreanische Küche?
Ja, ich glaube einfach so, die koreanische Küche macht, glaube ich, einfach dieses Fermentierte, ne? Diese Fermentation von Gemüsen halt einfach aus. Mhm. Und diese Würzigkeit, das halt sehr viel mit dieser, man sieht es ja jetzt gerade auch bei dem Eingericht mit dem Tofu, diese Gochujang, die Paste, die koreanische Paprikapaste bringt halt diese Würzigkeit, diese Schärfe halt mit. Ich glaube, das ist so würde ich jetzt mal sagen.
Ich finde sie überraschend europäisch, nicht in der Aromatik, aber im Aufbau. Also es gibt so, ich habe einen, ich weiß nicht, ob es das sein soll. Ich war in Korea auf dem Markt und da gab es eine Art Mühle und da sind, waren das Ginkgo-Bohnen?
Ja, gibt's da, ja. Ginkgo-Nüsse.
Also wurden gemahlen und daraus wurde eine Art Kartoffelpuffer gemacht.
Ah ja, okay.
Boah, war der gut.
Was ist der?
Ja, also sowas in der Art, der ist nur anders. Der ist so geil knusprig und der ist so lecker und das ist, aber es hat original geschmeckt wie der Kartoffelpuffer auf dem Jahrmarkt. Also da fehlte nur Apfelmus. Ja. Plus diese ganzen Schweinefleisch, Geschichten. Und was ich in Korea erleben durfte, ich das erstmal roh in der Reihen gegessen.
Ruhe Innereien.
Ich war auf dem Schlachthof.
Ja.
Da gibt es so ein, Seoul, gibt es so ein Meatpacking District. Und da habe ich mich eigentlich hin verirrt. Da war ich alleine übrigens. Und ich mag das ja manchmal.
Freizeittechnisch.
Ja. Und bin dann da rumgelaufen und da habe ich mich getraut, in so ein Restaurant reinzusetzen, wo nur Koreaner waren. Also ich war auch in dem ganzen Gebiet der einzige Touri, weil ich so ein bisschen hinten reingesneakt bin und ich habe halt gewartet, ich gehe so lange, bis man mich rausschmeißt. Und dann habe ich mich da halt hingesetzt und in Ermangelung meiner koreanischen Sprachkenntnisse habe ich halt oft Dinge gezeigt, was die anderen am Tisch hatten und unter anderem war es rohe Leber.
Aha.
Mit einer sehr süßlichen, ich glaube Zucker war es, Sojasauce.
Ja, so Malzsirup nehmen die meistens, naja.
Boah, war das lecker.
Lecker?
Also Kopfsperre hoch 10 im ersten Moment. Warum soll ich jetzt rohe Leber essen? Kein fein gewürfelt, gut temperiert, also gekühlt. Und dann durch, das war so lecker.
Und hast du auch gekaut?
Ja, nein, es war wirklich, also ich habe mich zwingen müssen, aber es war so lecker. Und ich fand auch, dass das Einzige, was ich nachher hatte, nach dem Korea, eine Woche Korea war ich, ich hatte irgendwann mal einen Overflow von diesem Kimchi-Fermentationsgrundgeschmack. Ich hätte gerne, das hier wird angedeutet.
Ja, und hier ist so ein bisschen.
Ich hätte gerne, da hatte ich gesuchtet nach einem Stück Baguette mit Butter. Mhm. Irgendwann war ich overload von diesem immer wiederkehrenden Geschmack.
Na, vor allen Dingen die Koreaner essen das ja auch schon morgens, ne, mit den heißen Suppen, wo dann auch schon das Kimchi drin ist oder sowas.
Warum benutzen die Koreaner kein Messer?
Jetzt ist ja, glaube ich, es ist ja alles eigentlich mundgerecht geschnitten schon.
Aber sie, das kriegen, meiste. Ja, oder, aber sie kriegen ja Scheren.
Ja, oder Scheren,
also
ja.
Also mir ist immer eine Schere serviert worden.
Ich habe auch nur irgendwie gehört, dass, oder irgendwo gelesen, dass die ja viel auch Metallstäbchen benutzen, weil das ja viel günstiger ist, weil die ja, ne, als dann die Bambus- oder Holzdinger da. Vielleicht hat das auch irgendwie was damit zu tun. Die Schere teilst du dir ja auch, also hat ja nicht jeder seine eigene Schere. Na, als wenn du jedem dann den eigenen
Messer. Ich dachte, das wäre ein Akt des Rabiaten, des Arbeitens oder irgendwie sowas in der Richtung, aber ich kann mich nicht mehr drüber.
Aber vielleicht ist das halt auch so ein Gastgeber-Ding, ne? Also weil so, dass vielleicht auch der Älteste dann nur schneiden darf, weiß ich nicht.
Wenn ich in Korea zu Gast bin, bin eingeladen, du hast Freunde dort.
Nein. Also ich.
Privat mal da, also privat?
Ich hatte ja auf meiner Korea-Reise 2018 hatte ich ja jemanden, die gedolmetscht hat, die Jane. Zu der habe ich immer noch Kontakt, ja.
Wenn die dich zum Essen einlädt, was ist unhöflich, wo kannst du Nein sagen und wo lieber nicht?
Ja, wahrscheinlich ist es besser, man sagt zu allem ja.
Gut, ich habe nämlich einmal Nein gesagt.
Nicht einmal oder einmal?
Einmal habe ich Nein gesagt, das war als mir ein kleiner Topf. Ja, Entschuldigung. Da stand irgendwie Squid Alive oder irgendwie sowas. Ne? Also lebendiger kleiner Tintenfisch.
Diese kleinen Oktopus.
Und da reden wir von den kleinen Typchen.
Leben.
In dem Falle, ich dachte erst, das sei ein Gag, aber dann macht sie so einen Deckel auf und dann kamen schon die kleinen Ärmchen raus und dann hast du die Schere dazu da. Und dann guckte ich so ein bisschen hilflos rum und jetzt so, ja, dann hat sie mir gesagt, was ich damit machen soll und sie meinte, ich kann ich nicht. Und dann ist die Kellnerin, gut, hätte jetzt auch nichts gebracht, der schwamm da ja auch in Soße, also der hat das Ding eh nicht überlebt, ist dann relativ rabiat reingegangen und hat dann den Tintenfisch mit der Schere lebendig am Tisch zerteilt und während du dir dann dieses Tintenfischärmchen in den Mund gesteckt hast, hat sich das noch bewegt und das fand ich halt so für mich in meiner Kultur ein zu viel und habe dankend abgelehnt.
Und was ist da passiert?
Gar nichts.
Nix.
Aber ich wollte nur wissen, wie unhöflich das ist, weil ich finde nicht nur, ich habe gestern...
Ja gut, aber bei Tim ist jetzt auch eine Ausnahme, dem Tim sieht man ja auch an, dass der kein Koreaner ist, ne? Das, denn
oh, ich wurde neulich für einen Chinesen gehalten.
Was?
Ja.
Wo? Von wem? Nach wie viel Sake?
Musst du Marcel Stut fragen.
Der hat dich für Chinesen gehalten.
Der ist auch ein halber Chinese. Er hat gesagt, irgendwie wurde...
Ja, der ist mehr Chinese als du zumindest.
Eine Bitte an die Hörer, ausnahmsweise mal. Normalerweise bitte ich um nichts. Ich habe mal ein Bild zugeschickt bekommen. Und jetzt wird es richtig diffus. Wenn das funktioniert, dann gibt es auch einen Euro.
Was wird das jetzt?
Ein Aufruf.
Nee, diffus.
Naja, das wird jetzt sehr diffus. Es gibt ein Bild in einer Galerie in Brasilien. Ich glaube in Rio de Janeiro, ich glaube schon. Dort ist ein Japaner draußen, muss um die Jahrhundertwende gemalt werden. Dort ist ein Japaner auf dem Bild dargestellt mit einer Zigarette im Mund. Der sieht original aus wie ich. Und zwar 1:1. Das ist, als ob man für einen Film ein Bild von mir gemalt hat und in diese Galerie reingegangen.
Woher leider, weißt du das?
Weil ich dieses Bild gesehen habe. Das hat mir jemand zugegeben. Ich habe es nur verlegt, verlinkt. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Und ich würde es gerne nochmal sehen. Ich würde es gerne kaufen.
Also der Aufruf ist, falls ein Zuhörender hier dieses Bild kennt oder gab es.
Ein rauchenden Japaner in einem Museum in Brasilien.
Wie Tim Melzer,
der aussieht wie ich.
Dann überlegt euch einen guten Preis. Tim Melzer wird es kaufen.
Aber findest du nicht, wenn ich meine kleinen Fettbacken, meine kleinen
Augen ein bisschen zusammenkneife? Ich habe schon gedacht, als du hier von deiner Ausputzung erzählt hast.
Ich glaube, ich habe so ein bisschen mongolisches Blut in mir. Ich finde, ich habe so gleich
kannst mongolische Züge. Die haben so Mandelaugen, die Mongolen.
Nee, ja, ob ich reiten kann?
Ja, also natürlich. Die Mongolen reiten doch auch, ne? Da durch die Steppe.
Also ich würde jetzt nicht bei der Olympiade im Dressur oder wie dieses heißt, wo die Dinger da so komische Läufe machen, aber über Wald und Wiese und so ein bisschen.
Kannst du reiten?
Ja.
Ja?
Naja, was mit muss man? Sattel oder ohne? Man muss sich festhalten. Das Pferd macht den Rest und du musst sie das ist Reiten.
Aber du hast auch Gefühl, ne?
Ich
du musst dich einfach den Bewegungen...
Ja, natürlich.
Ne? Und den weichen Hals.
Naja, aber alleine wegen der Schmerzen im Hodensack kann ich reiten. Wer ist denn so dumm und knallt immer mit Absicht gegen den Rhythmus? Nein, du musst ja locker mitgehen. Und was ich sehr gut kann, ist der starre Kniestand im Galopp. Oh ja. Weißt du, wenn du wie die.
Ah, du brauchst da richtig Kraft, ne?
Ja.
Ja. Tim hatte ich hatte mal ein Pferd,
ja. Aber bewege ich den gar nicht. Stehe ich da und gebe die Gerte. Ich gebe natürlich nicht die Gerte. Ich gebe einen Reiskracker. Und dann richtig über Wald und Wiese. Wald und Flur. Trab mag ich nicht so gerne, das ist anstrengend und das geht auch auf den Hohnsack.
Das stimmt. Aber bist du auch schon mal ohne Sattel geritten? Also so Westernreiten?
Ja.
Aber Westernreiten ist ja nicht ohne Sattel.
Ist das nicht ohne Sattel? Also nee, Wildreiten. Dann halt Wildreiten.
Ja, es gibt ja einen Ponyverleih in Norderstedt.
ohne Sattel. Hier, ich muss jetzt mal eine ganz blöde Frage stellen.
Reiht sich an die anderen.
An Sarah. Also da du dich ja nicht als wirkliche Koreanerin am Ende des Tages siehst und auch nicht sprichst, wenn du denn koreanisch kochen würdest, ist das denn schon eine Form von, wir hatten das Thema hier als Philipp Vogel hier, weil du erinnerst dich, kulturelle Aneignung? Erinnerst du dich an die Diskussion, die wir hier hatten?
Ja, oh, über den Philipp Vogel kann ich auch noch eine lustige Story gleich
erzählen. Unbedingt.
Ja.
Kommt der schlecht bei rüber?
Ein bisschen, ja. Okay. Also ich, vorhin im wie nennt man dann das hier, im Vorspann, wurde ja auch erzählt, dass ich in Portugal gearbeitet habe.
Ja.
Da habe ich mit dem besten Kumpel von dem Philipp Vogel in der WG gewohnt. Und dann war der Philipp Vogel war zu Besuch und dann waren wir da unterwegs. Und dann kamen wir abends nach Hause. Dann haben die beiden sich gedacht, oh, komm, wir schieben uns noch eine TK-Pizza. Dann sind die irgendwie schlafen gegangen und dann ist diese Pizza halb verbrannt natürlich. Irgendeiner hat die dann aus dem Ofen genommen und dann hat nächsten Morgen hat der eine den anderen verdächtigt, die Pizza gegessen zu haben. Ey, du Sau, hast die Pizza
gegessen?
Unter
Freunden.
Ja, unter Freunden, ja.
Das macht übermäßiger Drogenkonsum aus Menschen. Man macht sie so dumm, dass sie eine Pizza... Ricky!
Ja, ich habe eine Nachricht bekommen.
Ja.
Verhältnismäßig lange Nachricht zu diesem Thema.
Zu welchem?
Zu dem Wo Thema kulturelle Aneignung in der Gastronomie.
Ja, finde ich richtig spannend jetzt. Jetzt bin ich richtig gespannt.
Ich würde das wirklich gerne mal vorlesen.
Ja, bitte.
Weil dieser Zuhörer oder Zuhörerin, ich weiß es gar nicht.
Ist das so, wo ich jetzt sage oder wo ich...
Nee, wir machen das jetzt einfach mal. Liebes Fiete-Team.
Liebe Sarah.
Ja, natürlich. Ich bin erst heute dazu gekommen, die Folge mit Philipp Vogel zu hören. Und dann kommt ja zu dem Punkt der kulturellen Aneignung. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Die Diskussion darum klang aber sehr nach Old White Men, die sich über Rassismus unterhalten und der Meinung sind, dass sie definieren dürften, was schlimm ist und was nicht.
Das ist die Stärke von alten, weißen Männern.
Tim hat ja abschließend gefragt, inwiefern es denn jemand erklären könnte. Falls es bislang passiert sein sollte, könnt ihr aufhören weiterzulesen. Andernfalls ein kleiner Versuch in Ansätzen meinerseits, das mal zu erklären. Wollen wir das hören?
Ja, bitte. Also mal abgesehen von dem ersten Diss, kommt da jetzt hoffentlich ja was.
Sarah, möchtest du auch hören?
Ja.
Okay.
Ja.
Der Vergleich ist für mich als in Berlin geborener Koreaner gar nicht so weit hergeholt. Viele Menschen mit koreanischem Migrationshintergrund kennen sich sicherlich die peinlichen Momente, wenn Mitschüler und Mitschülerinnen zum ersten Mal mit dem Geruch von Kimchi oder auch Kimbap konfrontiert werden. Anlehnung und auch Erniedrigung sind die häufigsten Reaktionen. An Kim aus Chef's Table Pizza, aber auch David Chang berichten in der Öffentlichkeit von genau diesen Erfahrungen. Jahre später ist es dann dieselbe Gruppe, die arbiträr entscheidet. Nö, Kimchi ist geil. Nehmen wir auf unsere Speisekarte.
Das ist arbiträr?
Das ist arbiträr. Das wirkt dann doch sehr kolonialistisch. Das ist ähnlich wie mit bestimmten Frisuren, Rastas, Corngrowth, Froes etc. Ein kulturelles Element, das zu stark negativer Stigmatisierung geführt hat, wird vom Kolonialherren auf einmal positiv besetzt. Das soll nicht heißen, dass jede Kultur ihre Elemente für sich behalten soll oder muss, aber dass eben eine Auseinandersetzung mit der Kultur, die das jeweilige Element ummantelt, stattfinden soll, um es in ihrer Gesamtheit zu verstehen und dann entsprechend anzuerkennen. Dem Vogel werfe ich das gar nicht vor. Er meint wahrscheinlich den Philipp Vogel. Ich gehe davon aus, dass er sich mit der Ente, ihrer Zubereitungsweise und der Geschichte auseinandergesetzt hat. Somit fällt das für mich eben nicht unter den Vorwurf der kulturellen Aneignung. Ich glaube, auf die Quintessenz sind wir in der Folge mit Philipp auch gekommen. Die genannten Punkte, dass die Kartoffel ja dann die erste kulturelle Aneignung sei, muss an dieser Stelle natürlich auch verneint werden, da ein reiner Anbau noch kein kulturelles Gut oder Kapital darstellt. Es geht nicht um einzelne Zutaten, sondern um Kulturgut. Tim hat es dann ja auch richtig erkannt, dass es nicht zielführend ist, in der Dreierrunde über Sinn und Unsinn zu diskutieren. Am anderen Ende des Spektrums steht natürlich auch das Argument, dass ja jedes kulturelle Element, wie zum Beispiel Kimchi, auch ein Türöffner sein kann, Menschen einen Einblick in die koreanische Kultur zu geben. Der richtige Umgang liegt wohl, wie immer im Leben, irgendwo in der Mitte. letzten Endes ein Thema, worüber man sich stundenlang unterhalten kann und so weiter und so fort. Ansonsten beste Grüße aus der Mutterstadt.
Ich würde einfach direkt mal kontern. Ich bin ein Fan von kultureller Aneignung in allen Bereichen des Lebens. Es muss nicht immer was Schlechtes sein. Wenn, also ich
würde als Diskussionsgrundlage?
Ich würde das, sagen wir mal, so nennen, wie er es auch schon leicht angedeutet hat. Wenn ich mich mit was beschäftige und das für gut empfinde und das für ästhetisch befinde, darf ich mir kulturelle Sachen aneignen. Wenn das als stigmatisiertes Element gesehen wird, benutzt wird, ist es natürlich grundsätzlich falsch. Aber ich glaube, wir werden keine Grenze ziehen können, kulinarischer Ebene gegen kulturelle Aneignung, wenn das per se negativ gesehen wird.
Ich glaube es auch.
Die beste Pizza derzeitig in Japan. Die Italiener gehen auf die Barrikaden. Die Italiener wiederum haben die Nudeln von den Chinesen geklaut. Also kulturell, wenn du dich auskennst mit Essen und Trinken, wirst du feststellen, dass es ein Kreislauf ist. Und am Ende des Tages kommt der Mensch aus Afrika. Und wenn, dann ist das per se, egal was ist, an irgendeinem Punkt werden wir die Kultur anderer Nationen, anderer Bevölkerungsgruppen, anderer was auch immer, werden wir sie aneignen, weil sie es wert sind, angeeignet zu werden.
Also das würde
sie werden
ich
nicht angeeignet, um sie wegzuschaffen, sondern sie werden angeeignet, weil wir es gut finden.
Mhm. Ich glaube, es ist ja auch das Interessante, ne? Oder das ist ja auch das Interessante am Leben. Also, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, andere Sachen kennenzulernen, andere Sachen zu probieren, es selber auszuprobieren und zu sagen, so, das eigne ich mir jetzt an, weil es geil ist. So.
Ja. Also deshalb, es tut mich nach wie vor schwer und per se immer eine, und das nervt mich richtig. Ganz liebe Grüße an die ganzen Aktivistinnen und Aktivisten in Berlin. Wenn ihr was argumentieren
oder
aber Berlin ist ja schon sehr auffällig. Wenn ihr eine Diskussion führen wollt, hört doch mal auf, als allererstes eure Position zu präsentieren, indem ihr erstmal eine Gruppierung diskreditiert. Egal ob Mann, Frau, weiblich, so, aber es ist in Ordnung, wir verstehen eure Argumente, wären nur nicht besser, wenn ihr erstmal, ja, aber das ist das, was falsch ist und wir wissen genau, wie es richtig ist, sondern holt doch mal die Leute ins Boot. Das nervt wahnsinnig. Also ich weißt du, was
ich
meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin ja grundsätzlich auch komplett bei dir. Sarah?
Ich bin auch bei euch.
Ich mach ganz kurz eine Pause.
Ja.
Wir lassen kurz die Katze wegbringen.
Wen?
Nein.
So sieht der Grill aktuell im Hotel für Jahreszeiten aus.
Oh Mensch, guck mal. Die ballern auch Kohle raus. Geil.
Und lustigerweise waren Sarah und ich gestern unabhängig voneinander im gleichen Restaurant essen im Hotel für Jahreszeiten im Nikkei 9, haben uns gerade darüber unterhalten, dass sich die Karte verändert hat. Tim, wann warst du das letzte Mal da?
Vor ein paar Wochen.
Gut, dann kennst du sie höchstwahrscheinlich. Und ganz kurz, Tim.
Ja.
Das Hotel für Jahreszeiten baut den eben gezeigten Grill um.
Ja.
Recht aufwendig, wie wir gerade festgestellt haben. Es gibt übrigens nicht wenige Hotelgäste, die sich beschweren, weil es zu laut ist. Mhm. Kann ich auch verstehen. Mhm. Und nun haben sie Wandmalereien entdeckt.
Oh ja.
Komm und die sehen wirklich klasse aus. Und jetzt kommt's.
Nackte like Weiber?
Nein. Nackte like Weiber. Vor allem Weiber.
Weiber.
Nackte Cis-Weiber.
Gibt es Cis-Frauen eigentlich? Oder ist es immer mal?
Natürlich.
Ja, gibt auch Cis-Frauen.
Ja, es gibt aber keine Boomerinnen.
Okay.
Es gibt nur Boomer.
Und das finde ich sexistisch.
Das ist richtig sexistisch. Das ist fast schon eine Form des
Mobbings. Komm, lass mal das nicht ins Lächerliche ziehen, weil da ist auch viel Gutes dran.
Und jetzt wird es eine sogenannte Martini-Bar geben. Das,
noch eine Tasse Tee. Hoffentlich machen die Appletini.
Und jetzt pass auf.
Weißt du, was das Geheimnis ist von Appletini? Während es ein grüner Apfel.
Ja, pass auf. Und jetzt kommt's. An dem Ort, wo die Martini-Bar im Hotel für Jahreszeiten kommt, war vor 150 Jahren eine Martini-Bar.
Toll.
Das war was anderes, was irgendwo versteckt war hinter einer Mauer?
Ja, das war, glaube ich, der Weinkeller.
Ah, das war der Weinkeller.
Also die Weine, die sie vor den Briten eingemauert hatten.
Okay. Ja, aber ist ja klar, dass sich hinter diesen Vertäfelungen oft richtige Kunstwerke verstecken.
Und wie? Ich hätte jetzt noch mal eine Frage, weil die Sarah hatte das vorhin kurz in einem Nebensatz angeschnitten. Da ging es irgendwie darum, wie bringt man Leute mehrmals ins Restaurant? Ich habe nicht so wirklich verstanden, was du damit meinst.
Hä?
Ein Konzept zu entwickeln.
Das war perfekt umschrieben.
Nochmal?
Vielleicht hat der Sebastian nicht zugehört.
Vielleicht habe ich nicht zugehört.
Du musst aber auf fruchtbaren Boden sehen, weißt du?
Zen.
Damit nee, aber ich glaube, da, wo wir ja früher gearbeitet haben oder in den Wirkungsstätten, war es ja oftmals so, dass du einfach, ja, oftmals hast du nur noch ein Menü angeboten. Ne? Und wenn du da als Gast kommst, dann hast du halt das eine Menü, 6 Gänge oder 8 Gänge, je nachdem. Und wenn das zweite Mal kommst, kannst du vielleicht noch die vegetarische Alternative essen, aber dann war es halt. Ne? Und entweder schmeckt es dir so gut, dass du dann vielleicht noch mal ein drittes Mal hinkommst oder lässt es dann sein. Und dann wechseln die halt nicht so oft. Also gehst du ja höchstwahrscheinlich auch nicht so oft in das Restaurant essen. Wir versuchen natürlich, oder auch gerade dadurch, dass wir ja 2 verschiedene kulinarische Stilistiken auf die Karte bringen, hat der Gast ja die Möglichkeit, bei jedem Mal, wo er essen kommt, und wir hoffen ja, dass der Gast oft zu uns essen kommt, sich ja seinen Abend, kulinarischen Abend selber zusammenstellen kann. So wie das jetzt bei uns aussieht, könnte es ja bei uns auch im Restaurant aussehen. Ne? Mhm. Man hat dann irgendwie so 3 Kleinigkeiten vom Christian, 3 Kleinigkeiten irgendwie von der Sarah und dann kannst du hier schön irgendwie dir das teilen und hast dann einfach einen tollen Abend bei uns, ja.
Und es geht im Wesentlichen drum, ich bin ja neulich in Bianca gewesen, das sind dann halt schon 4 Stunden, die dabei draufgehen. Manchmal hast du keine 4 Stunden Zeit, sondern willst 1,5, 2 Stunden, richtig, kurz knackig, ja, kurz was besprechen oder einfach nur nett essen, kurz bevor du ins Bett gehst oder nach Hause gehst, ja, irgendwie 1 Stunde dich hinsetzen. Und das funktioniert halt nicht in einer opulenten 13-10-Gang-Menüabfolge. Das bedarf eines Anspruchs.
Der normale Gast kann es sich auch nicht mehr leisten.
Das kommt hinzu, ja, für mich ist oft der zeitliche Effekt, ne, dass sie sagen, kann ich nur 3, aber kann ich nicht. Ich kann jetzt nicht zu einem Kollegen gehen, der ein 10-gängiges Menü anbietet und sagen, ich hätte gerne nur 3.
Das macht man nicht, ne?
Macht man nicht. Das könnte vielleicht der ein oder andere Tisch, kann er verarbeiten, aber am Ende des Tages ist es ein Wirtschaftsunternehmen und du gehst ja auch nicht ins Kino und guckst nur einen halben Film.
Ja.
Und sagst so, und dann gehe ich wieder raus. So, kannst du machen, aber du musst den vollen Preis bezahlen. Und wenn ich jetzt 10 Gänge bezahle, aber nur 3 esse, kann ich das bestimmt auch machen. Das geht auch in Ordnung. Aber es macht
aber
ja keinen
irgendwie
Sinn.
Ist es ja auch keine Wertschätzung, ne? Für auch nicht. Da, wo du dann hingehst.
Und da ist es dann eben, wenn du eben eine Top-Speisequalität bekommst, in eher einem à la carte orientierten Bereich, der preislich auch sich eher im mittleren Segment bewegt als im hochpreisigen. Wir haben ja inzwischen doch auch eine sensible Preisdiskussion. Nicht in allen Bereichen. Ich bin neulich überrascht gewesen. Ich habe im Interview mal den Schnitzelpreis so ein bisschen ankalkuliert, wie Gastronomen kalkulieren, was wir hier oft genug gemacht haben. Es hat große Wellen geschlagen, wo ich dachte, was ist denn da jetzt so neu dran? Und du kannst dir halt häufiger mal, ich sag mal, einen 50-Euro-Abend gönnen als einen 200-Euro-Abend. Und das ist einfach so. Und dann gehe ich da halt nochmal hin. Und dann gehe ich halt nochmal dahin.
Und das ist ja so auch
der Italiener um die Ecke.
Genau, das ist ja dann auch unser Gedankengang, ne, dahinter. Also die Leute, die ja eh in dieser Region wohnen, die fahren ja auch irgendwo, also die müssen ja irgendwo hinfahren. Ne? Dann sollen sie halt lieber 2-3 Mal bei uns essen kommen, weil sie auch immer eine Abwechslung drin haben. Also die, das ist ja nicht so, die gehen jetzt nur zum Asiaten essen, sonst dadurch, dass sie auch was essen können, was halt der Christian kocht oder was halt aus Christians Stilistik kommt, haben die ja halt auch dann die Abwechslung. Ja.
Wie sehr beeinflusst ihr euch gegenseitig, du und dein Mann?
Das finde ich auch ganz spannend.
Also kulinarisch.
Ihr seid.
Nee, jeder, also das soll jetzt da keine Crossover-Küche Sarah Henke Christian Eckert werden, sondern dass das jeder kocht.
Aber
so
du bist
seins.
Ja klassisch ausgebildet. Du kommst ja von Elberfeld und ich schätze mal, dass diese Elberfeld-Küche ein bisschen mehr in die Richtung von Christian geht.
Ja.
Und richtig koreanisch kochst du ja auch nicht, sagst du?
Nee, also ich glaube, der Grundgedanke ist halt, ein Gericht auf den Teller zu bringen, was auf jeden Fall mit diesen Texturen spielt, das, was man, glaube ich, beim Sven sehr, sehr stark lernt. Natürlich halt auf die Qualität zu achten, aber ich glaube, das, was jetzt noch dazu kommt, ist halt so, gerade bei meiner Küche sehr prägnant, ist halt diese Schärfe. Ohne dass du sagst, so, boah, das ist jetzt so scharf, ich schmecke nichts anderes mehr. Und ich habe dann das gewisse Talent, Sachen in dieses Gericht zu machen, durch irgendwelche Bestandteile auf dem Teller oder durch irgendwelche Zutaten, dass man diese Schärfe sehr prägnant hat, aber auch nur für kurze Zeit. Also die verschwindet halt wieder, weil dann vielleicht irgendwie eine Frucht dabei ist oder eine Süße dabei ist oder halt irgendwie was die Säure mitbringt. Also, und das macht es dann, glaube ich, so spannend. Und ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt in Deutschland, der das halt auch so gut kann wie ich. Jetzt bin ich mal der Tim Melzer.
Ich sag mal so, dicht auf den Fersen ist der Raue.
Ja, aber der spielt nicht so mit der Schärfe.
Nicht?
Also, nein. Ich war jetzt schon länger nicht mehr.
In einzelnen Gängen.
Ja, aber bei mir ist es ja schon sehr, der Tim hat natürlich auch noch eine ganz andere Produktqualität einfach auf dem Teller.
Beschreib mal die unterschiedliche Schärfe. Meine Lieblingsschärfe sind wirklich Jalapenos und Chili Flakes. Die getrockneten mit Kern, die ich leidenschaftlich gerne handvoll an Bratöle ranmache, um eine ganz krasse, rote, geräucherte Aromatik rauszufinden. Ich benutze Cayenne, um den Geschmack vorzubereiten, aber nicht, um die Schärfe zu spüren. Ich finde Pfeffer, wenn du ihn röstest, also ich setze Pfeffer für Geschmack ein und nicht so sehr wegen der Schärfe. Es gibt aber Pfeffergerichte, wo ich ganz viel Pfeffer ranmache, weil das muss richtig sein. Ja. Also wie arbeitest du mit Schärfe? Ja genau,
also Schärfe kommt bei mir, sag ich, glaube ich, zu 90% durch Chili. Ne? Also entweder durch frische Chili, also die kleinen roten, diese Bird-Eye-Chili, die dann entweder durch Pasten dem Gericht zugeführt werden oder halt ganz viel halt durch Marinaden und dann natürlich halt auch durch die Paprikapaste, durch die koreanische.
Aber beschreib mal den Umgang mit Chilischoten, weil das ist ja wirklich, das bei den Getrockneten arbeite ich gerne, weil ich die relativ gut im Griff habe.
Ja, da hast du natürlich ein gleichbleibendes Geschmacksbild oder halt die gleichbleibende Schärfe. Ne?
Ich war neulich auf dem Markt und wir haben die großen Pepperoni-Chili gegessen und die waren eigentlich so groß wie türkische Paprika.
Ja.
Und ich habe gedacht, naja gut, kenne ich ja, da passiert im vorderen Drittel passiert gar nichts, passiert das hinten in den Scheidewänden und bei den Kernen, wo die... Leck mich am Arsch, hat's mir die Fresse zersemmelt. Ja. Also wirklich, ich habe fast gekotzt auf dem Markt, irgendwie, weil ich habe auch zu gierig gegessen, war überrumpelt von dieser Stelle.
Ja, man hat's ja nicht erwartet.
Ich hatte Kreislauf danach und dachte, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Manchmal kaufe ich diese großen roten.
Die Pepperonis.
Ja, diese schönen Dinger, schneid die klein und chopp die ein bisschen und denke, naja gut, da hätte ich jetzt auch Paprika nehmen können, da ist jetzt aber gar nichts drin. Also ich finde den Umgang mit Chili auch unter Aromatik schon herausfordernd.
Ja gut, also ich meine, das Wichtigste ist ja eh beim Kochen, dass du immer wieder probierst, ne? Was ja viele vergessen.
Gibt es einen Sättigungsgrad von Schärfe?
Bei
derselben Chilisorte?
Ja doch, das glaube ich schon. Also wir merken es ja, wenn wir zum Beispiel Currypasten selber machen, ne? Da haben wir jetzt auch, ne, machst du das mit Kern, ohne Kerne, lässt du wässern oder nicht wässern. Mhm. Das sind ja halt irgendwie so kleine Sachen und da musst du tatsächlich halt auch, wenn du dann die Currypaste anschwitzt und dann dein Kokosmilch und Zeugs da alles dazuführst, probierst du ja auch immer. Also wie verhält es sich? Also was musst du noch dazugeben, falls die Chili an sich viel zu scharf ist oder schärfer, als wie du es dir irgendwie, ne, in deinen Erinnerungen vom letzten Mal machen ist. Aber das ist ja irgendwie so ein Gefühl oder halt so eine, ja, die Erfahrung.
Na, ich habe ein Lieblingsgericht, thailändische Küche, Rindfleisch mit Chili, Knoblauch und Basilikum. Teil Rindfleisch, ein Teil Chili.
Ja.
Das ist meine Maßeinheit und da denkst du, ich kann nicht eine von den Chilis essen. Aber wenn das Ding zusammengeführt wird, boah, da könnte ich mich, das ist wie, also so stelle ich mir Heroin vor, du weißt, das wird.
Aber Schärfe macht ja auch süchtig,
wird,
ne?
Das wird dir auch wehtun.
Weil das neutralisiert oder weil es...
Ich kann es nicht erklären, ich habe ja keine Ahnung, aber ich beobachte gut.
Ja, ich frage deshalb, weil mich würde mal interessieren, kann ich in meinem Leben nochmal Schärfe vertragen? Ich vertrage es gar nicht, also selbst das Tofu hier war mir eben zu scharf.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich eine Gewohnheit, also weil ich jetzt zum Beispiel nach der Schwangerschaft beim Stillen habe ich null scharf gegessen und konnte jetzt auch weniger scharf essen als mein Mann und ich war sonst immer über meinem Mann am scharf essen.
So wo, geil, wie ihr so ein Chili-Fett essen zu Hause macht.
wie heißt die Einheit?
Also halt Gewöhnung. Also es ist halt wirklich Gewöhnung. Jetzt esse ich auch schon wieder schärfer, ne? Aber es ist tatsächlich, du gewöhnst dich ja daran. Genauso wie an Salz. Ne? Wenn du irgendwann mal so an so ein Salzlevel hast und wenn du aber immer viel Salz isst, dann merkst du es irgendwann nicht mehr. Und wenn du dann mal richtig fastest oder runterkommst und dann mal wieder, dann denkst du, oh, ist das übersalzen jetzt? Ne?
Im Wesentlichen glaube ich, dass du einfach nur eine Heulsuse bist, weil für mich ist Schärfe, also ist ja kein Geschmack, sondern ist ein Schmerzempfinden. Und wenn ich dir jetzt jeden Tag eine Ohrfeige geben würde, bin ich mir relativ sicher, dass du das 3-4 Monaten nicht mehr spüren würdest, den Schlag nicht mehr, weil du dich an diesen das ist ja das, was Kickboxer machen, das ist das generell, wenn was wehtut, geh in diesen Schmerz rein, wiederhol ihn und irgendwann kriegt er eine andere Bedeutung. Und ich glaube, dass das bei Chili genauso ist, weil es kann ja nicht sein, wenn das nicht Gewöhnung wäre, warum essen südasiatisch, also Thailand, ähnliche Länder, warum essen die so scharf und auch die Kinder in einer Schärfe, die wir gar nicht vertragen?
Ja.
So, weil sie von ist nicht genetisch. Nein, das glaube ich nicht. Das halte ich für Quatsch. Ich glaube einfach, das ist so, da ist von Anfang an was drin und dann mögen die das. Und ich kenne Kinder, die, das ist eine Umdrehung. Pfeffer ist schon so scharf. Und natürlich ist das nicht scharf. So, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, weißt du, ob Chili-Muttermilch anders schmeckt als nicht Chili-Muttermilch?
Weiß ich nicht. Also mein oder unser Sohn hat keine Chili-Muttermilch bekommen.
Aber würde mich interessieren, wenn man Geschmack mit der Muttermilch aufnimmt. Also
ja, das auf jeden
Fall. Man
sagt
ja, das, was in der Schwangerschaft ist,
ja. Also
dieser Grundgeschmack, ja. Also diejenigen, die sehr sauer essen, transportieren diesen Geschmack auch an die Kinder weiter. Und diejenigen, die sehr süß, sehr fett oder das sind, transportieren auch das an die Kinder weiter.
Das auf jeden Fall. Also ich meine, sicherlich ist ja auch, wenn du in Korea aufwächst und dann wirst du schwanger und dann wirst du ja wahrscheinlich immer noch dein fermentiertes Gemüse zu dir nehmen oder Kimchi essen. Ne? Das ist ja einfach so. Du wirst ja nicht da schlagartig mit aufhören. Also nee. Das spiegelt sich sicherlich auch im Geschmack der Muttermilch wieder.
Was ist denn dein Lieblingsgeschmack als Aroma?
Gibt es ein Muttermilch-Restaurant?
Was?
Gibt es ein Muttermilch-Restaurant?
Das ist schon ein bisschen eklig.
Oder? Das ist jetzt die zweite Frage. Wenn ich die gestellt hätte, hättest du mich für die nächsten 8 Folgen suspendiert. Also allein schon die Frage.
Okay, nimm mich zurück.
Aber sie ist schön, die Frage natürlich.
Ich weiß, dass man im Internet veganen Code kaufen kann.
Ja, Tim, ich weiß. Ja.
Das kommt alles raus.
Nein, also du kannst doch nicht immer sagen, es kommt alles raus.
Für den Flow.
Nein.
Du musst drin bleiben, sonst krieg ich geistige Verstopfung.
Übrigens möchten wir an der Stelle unseren Arbeitgeber grüßen, RTL Plus Musik.
Ja.
Für die wir sehr viel übrig haben und dankbar sind, dass wir heute wieder im alten Studio sitzen, was leider nicht klimatisiert ist.
Trotzdem angenehm.
Wir sind in ein neues Studio gekommen.
Atmosphärisch sehr viel schöner.
Das hier. Ja. Finde ich auch.
Sehr viel schöner.
Ich kenne das andere ja nicht, aber das ist sehr heimelig hier.
Finde ich auch.
Ja, das ist ja, ich habe ja mit allem. Ich finde, eine gewisse Rustikalität fördert Kreativität und fördert auch Momente. Und wenn was zu perfekt wird, glaube ich nicht dran. Perfekte Küchen, glaube ich nicht dran. Perfekte Gastronomien, glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht an die Perfektion.
Ja, du brauchst die Seele. Du brauchst halt immer
Seele. Ich glaube an das Streben nach Perfektion. Dann glaube ich zu 100%. Aber
da kann ich.
Aber das Erreichen von Perfektion muss unfassbar langweilig
zum
sein.
Thema Rustikalität, Tim, kann ich dir vielleicht eine Urlaubslektüre?
Also ich weiß schon, warum meine Eltern nach mir keine weiteren Kinder mehr gemacht haben. Die sagen, was soll jetzt noch kommen? Das Ding ist perfekt.
Das Ding mit den weiblichen emotionalen Zügen.
Zwei Beine, zwei Ohren, eine Nase.
Also pass auf, zum Thema Rustikalität.
Bisschen lange Po-Ritze.
Möchte ich dir gerne ein Buch für deinen Urlaub ans Herz legen.
Dankeschön.
Der gelbe Elefant von Heinz Strunk, das neue Buch.
Auch.
Mit nur Kurzgeschichten.
Ah, das ist gut.
Und da gibt es eine Kurzgeschichte, in dem das perfekte griechische Restaurant beschrieben ist. Auf 12 Seiten. Es ist ein Pärchen, was sich im Griechenlandurlaub kennenlernt.
Ja.
Und die Schnapsidee haben, dass man sich in dem privaten Umfeld außerhalb des Urlaubs auch so gut verstehen würde wie im Urlaub. Ich sage nicht, wie es ausgegangen ist, aber der Grieche, in dem sie essen gehen, ist perfekt beschrieben und den Rustikalität nicht zu überbieten.
Toll.
Und das Buch ist toll. Kann ich, also wirklich, ist. Macht Bock gerade im Urlaub, weil es sind nur Kurzgeschichten.
Dankeschön.
So viel dazu.
Guter Tipp.
Was ist denn dein Lieblingsaroma als Aromagöttin?
Ich glaube schon, dass die Schärfe sehr prägnant ist bei den Sachen. Ne? Aber
für die Kinder in der Kindertagesstätte könnt ihr ja nicht scharf zum Beispiel kochen. Nee, ne?
Da muss ich natürlich drauf verzichten. Aber ich würde, glaube ich, es ist irgendwie schwierig zu sagen, was ist mein Lieblingsgericht. Also weil ich glaube, so Lieblingsgerichte haben ja immer was mit der Umgebung zu tun, mit den Menschen, mit denen ich halt da bin, mit der Situation. Esse ich das zu Hause, esse ich das im Urlaub? Also ne, im Urlaub hast du natürlich wahrscheinlich, sitzt am Meer und hast dann irgendwie so einen geilen Fisch gebraten und dann ist da eigentlich auch gar nichts weiter mit dabei. Vielleicht ein paar, weiß ich nicht, Salatblätter oder ein bisschen Zitrone drüber, Olivenöl. Deshalb ist, glaube ich, auch schwierig zu sagen, dass ich jetzt so mich auf ein Schärfe natürlich irgendwie, aber so ein Aroma zu sagen, so das ist jetzt mein Lieblingsaroma. Nee.
Wer ist ehrgeiziger, dein Mann oder du?
Mein Mann.
Ist er wirklich?
Ja, ich glaube schon.
Ein bisschen Späßchen gemacht,
das
weißt du?
Jetzt aber
ein bisschen Späßchen.
Nee, ich glaube, Christian ist auch der bessere Koch von uns beiden, ja.
Ja,
wie definierst du das?
Ja.
Weil mich interessiert einfach, das wirklich so.
Aber also weil er, ich glaube, einfach handwerklich, also der handwerklich ist er.
Er kann schönere Würfel schneiden.
Nicht nur das, ich glaube auch einfach so.
Liebe Grüße, Christian, du weißt, dass ich hier gerade.
Aber er kann bestimmt die besseren Würfel schneiden als ich, aber der Christian ist der bessere Koch. Also einfach so vom Gedankengang, einfach so dieses Handwerkliche.
Was?
Also ich mache ja viel einfach über die Aromatik.
Ja, aber das ist Geschmack und am Ende des Tages steht nicht, oh, schönes Handwerk, sondern ein guter Geschmack darüber.
Ja, deshalb bin ich vielleicht ein Stückchen
besser.
Besser.
Habe ich ja gerade gesagt. Aber guck mal, wie schnell das geht.
Du kennst Christian auch?
Nein.
Na, du kennst ihn nicht?
Nein.
Nur vom Hören sagen.
Aber ich finde das toll. Also jemand, der sich mit Sarah einlässt, also zu Zeiten, wo sie noch nicht Mutter war, erstmal Chapeau, Chapeau. Da würde er das nicht einfach gehabt haben. Also, oder? Also, du bist ein Mensch mit sehr klaren Vorstellungen.
Ja. Ja.
Also ich habe zufälligerweise...
Und ich freue mich richtig dran und ich finde das eine ganz tolle Geschichte und ich freue mich, ich würde das häufiger gerne nochmal wieder so Wiederaufnahme machen, weil ich sehe Sarah und es ist toll, wie wir uns Menschen im Alter, und du bist ja nicht alt, du bist weit entfernt davon, aber jetzt mal als Zwischenfazit, wie Menschen sich entwickeln können. Mhm. Ja. Und wie sie, ja. Und wenn sie einen Ticken loslassen, wenn sie ein bisschen das Ehrgeizding, dieses Verbissene loslassen, wie schön, was da eigentlich alles zum Vorschein kommt, und das spüre ich heute den ganzen Tag, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Christian dabei ist, auch wenn wir heute viel in der dritten Person über ihn gesprochen haben, aber irgendwie ist das eine Einheit, das ist nicht so getrennt, sondern ich finde das schön, dass die beiden miteinander eine gleiche Leidenschaft hegen, daraus sogar was Tolles entstanden ist, wie eine Familie, daraus gerade was Tolles entsteht, wie eine Selbstständigkeit, daraus was entsteht, wie ein Kindergartenessen, Kitaessen, mhm. Da kommen noch so, das ist jetzt gerade wirklich so die Erde bricht auf und da kommt ein kleines Knöspchen, ich bin wahnsinnig gespannt, was für ein schöner Strauß oder was für ein Baum da drauf. Also wirklich unfassbar gespannt. Und alles zum Besten derzeitig, Zwischenfazit.
Ja, ja. Hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, Dankeschön. Tim.
Und das können wir auch als
das können wir auch als ein wunderbares Schlusswort für die heutige Episode nehmen. Zum einen, ja. Weil es schön abgerundet ist, zum anderen aber auch, weil Tim heute, wir haben drüber gesprochen, über die Mitarbeitenden. Du gibst heute ein Sommerfest, Tim, für deine Mitarbeitenden.
Wir machen in der Brauerei. Unser Sommerfest. Wir wollten eigentlich hatten andere Pläne und jetzt bleiben wir aber in Hamburg und gehen heute zu Kollegen, auf die ich mich sehr freue. Wo ich noch nicht essen war.
Du warst da noch nicht?
Nein, ich hab's noch nicht geschafft.
Ach.
Also in Jinjin, das ist ein thailändisches Restaurant, oder was im Teil sich der thailändischen Küche verschrieben hat. Sehr bunt, sehr scharf.
Sehr laut, sehr scharf.
Sehr scharf. Sehr urban, urban.
Ja, stimmt auch. Sehr Berlin.
Nee, sehr Hamburg.
Ja, aber wenn du drin bist.
Nein, sehr Hamburg.
Es ist sehr Hamburg, ja.
Es ist sehr Hamburg.
Was habe ich gesagt?
Sehr Berlin.
Nein, wer sagt denn sowas?
Das ist Hamburg. Versprechen.
Es ist sehr Hamburg.
Extrem Hamburg.
Es ist sehr Hamburg.
Ich freue mich richtig schon. Jetzt sitzen sie gerade, meine Mitarbeiter sind schon los, sie haben sich schon getroffen, sitzen im Blockbräu.
Ach, wie schön.
Ja, Landungsbrücken. Und wir machen mal richtig schön die Tui-Klitsche. Und machen gleich eine Rundfahrt. Hafenrundfahrt. Und damit meine ich, also die richtige auf Wasser.
Danke, wir bleiben beim Niveau.
Ja.
Ganz herzlichen Dank, Tim, dass du die Zeit genommen hast.
Ja.
Ich wünsche dir einen richtig schönen Urlaub.
Oh ja, übermorgen geht's los. Oh.
Übermorgen geht's los.
Morgen geht's los.
Morgen ist
nur
Mittwoch.
Nur einmal schlafen.
Du musst doch packen. Du musst doch packen.
Gar nichts muss ich. Ein Scheißdreck. Kauf ich am Flughafen, was ich brauche. Ist mir so egal.
Flipflops, Badehose, gelbe Elefant von Heinz Strunk.
Ich habe mir übrigens Birkenstocks geholt.
Oh, welche?
Schwarz-Weiß.
Aber vorne offen oder zu?
Nee, offen.
Offen.
Wird ja sommerlich. Ich mache einen richtigen Sommerurlaub. Ich meine ja im Sommer einen Sommerurlaub. Ja. Verstehst du?
Ja, ich verstehe.
Und eine Badehose kaufe ich mir am Flughafen und dann habe ich ja das, was ich anhabe, das wird abends durchgewaschen.
Naja, komm, dann nimmst du schon was mit.
Nee.
Du musst ja abends, musst du ja am Buffet noch was aussehen. Oder bist du wieder dort,
wo... Also ich sag mal eine Kleinigkeit, also was ich mir gönne als Luxus.
Ein eigener Koch.
Ich fahre in ein Land und da ich nicht raus möchte, da ich nicht irgendwo hin möchte, da ich nicht irgendwie andere Menschen sehen möchte, haben wir ein kleines Häuschen gemietet und da kommt ein Koch.
Ja, das ist
eine Köchin. Und die kocht für uns authentisches Essen, echtes Essen, dass ich trotzdem in den vollen Genuss komme von tollen Erfahrungen. Aber ich muss keine anderen Menschen sehen.
Und dann kannst du auch ohne T-Shirt am Esstisch sitzen.
Exakt.
Und
ich mache schon mit T-Shirt, weil ich finde mich im Sitzen relativ unästhetisch.
Ja, ich glaube, jeder ist im Sitzen relativ
unästhetisch. Bin schon sehr unästhetisch.
Ja,
ich habe schon großen Körpermittelpunkt. wenn egal Mann oder Frau, wenn ich in der Sauna sitze, dann tue ich so entspannt nach hinten, damit das die saß und nicht so komplett aussieht wie so ein Verkehrsunfall.
Ja.
Ein bisschen sehe ich aus wie Barberpapa untenrum.
Wie wer?
Barberpapa.
Ja.
Barbermama und Barberpapa.
Ich weiß schon, ja.
Oh, das sind ja so unförmige kleine Tropfen und so sehe ich auch. Mit ein bisschen Glück gucken da noch Beine raus.
Also Sarah, auch dir ganz herzlichen Dank, dass du dir den etwas erschwerlichen Weg hierher gemacht hast. Sarah,
warum eigentlich?
Sarah hatte Probleme mit der Deutschen Bahn, verstehe ich gar nicht.
Wo kommst du her? Wie hast du eine lustige Ordnung?
Ich will selber lachen, ne? Boppard Buchholz.
Boppard Buchholz?
Das ist schon schön.
Buchholz.
Was ist das für ein Kennzeichen?
Ich glaube, da gibt es gar kein Kennzeichen für Boppard.
Gibt gar kein Auto.
Also, wohnen tun wir in Neuwied, ne? NR. Aber,
Ach, eine Frage hatte ich mir wirklich gestellt.
Also, wie Columbo. Eine Frage hätte ich dann noch.
Eine Frage hätte ich noch. zu den Zeiten, wenn ich das, ich habe mitbekommen, dass du irgendwie im Wandel warst damals, ja, ne? Wenn ich dir, also jemand wie du, der so denkt wie du,
ja,
oder auch wie dein Mann, mhm, oder wie diese Gilde, mhm, wenn ich euch ein Jobangebot machen würde, mit mir zusammenzuarbeiten, einzige Bedingung ist, dass das Grundkonzept meins bleibt, aber der Inhalt komplett eures ist, dass ich sozusagen der Coach bin, ein bisschen dem, was ihr da jetzt auch vorhabt. Was muss ich da tun?
Also das Grundgerüst bist du und...
Nee, nein, ich möchte einen lebendigen Laden haben. Ja. Ich möchte Sexiness, ich möchte junge Leute, alte Leute, Familienfeiern, Streitereien, ich will laute Musik, leise Musik, ich will Emotionen, ich möchte keine Eitelkeit des Koches in der Struktur des Tellers, der schau mal hier. Ja. Und wenn, dann muss es ihm selbstverständlich sein, weil er gar nicht anders kann als brillant, so wie ich.
Ja.
Das ist ja mein Hyperego, besteht ja da drin, egal welchen Scheißhaufen ich anrichte, es ist brillant. So, und deshalb, ich muss das nicht erzählen durch einen Kellner, durch eine Speisekarte. Ich sage, hey, das ist hier, da, wenn du da, das ist brillant. Aber wenn ich mal richtig, so ein richtiger Gastronom werden will, so richtig.
Was du hättest machen sollen?
Ja.
Nee, ich glaube, einfach das Timing muss halt immer passen, ne?
Aber was muss ich jemandem so wie euch anbieten? Nicht, dass ich auf der Suche bin.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da kannst du jetzt auch keinen. Das habe ich ja jetzt auf jeden Fall rausgehört, dass der Laden besser läuft, wenn du nicht da bist. Aber
Atmosphäre, oder?
Nee, aber ich glaube, der Tim muss ja uns nichts bieten. Ich glaube, man muss drüber sprechen und dann sich da irgendwie Gedanken machen. Wir wollen unsere Freiheiten haben, man muss sich auf Augenhöhe begegnen. Das ist nicht heißt, so, das ist Tim sein Laden, das ist unser Laden.
Absolut.
Das wäre uns halt,
glaube ich, wichtig. Ich habe mir gerade einen Laden in Hamburg angeguckt.
Mhm.
Ich sage nicht welchen. Meine Vision des Ladens ist 5 Köche. Mhm. Köchinnen. Also einfach 5 geile Leute in diesen Laden zusammenpacken und dann mal gucken, was aus unserem hyper-eitlem Ego herauskommt, weil es nicht darum geht, eine Handschrift, eine Wertung, sondern dieses, ich meine, Weltmeistermannschaften, jemand, sowas wie Madrid, Bayern, Barcelona, das sind 11 Spitzenspieler. In der Gastronomie ist das sehr oft ein Spitzenmann oder eine Spitzenfrau. Und warum packt man nicht einfach mal so aus Freude, nicht um irgendwas zu beweisen.
Aber trotzdem hat jede Mannschaft, die du gerade aufgezählt hast, einen Trainer.
Ja, das wäre dann also der Tim.
Es gibt ja trotzdem einen, der die Strategie oder die Taktik vorgibt.
Ja, aber ich glaube, das wäre ja ein ganz neuer Ansatz oder ein ganz neuer Gedanke, weil den gab es ja vorher noch nicht. Also
ein guter
jeder, Gedanke. Ja, jeder Küchenchef ist ja Küchenchef, weil er der Chef ganz oben ist. So. Ja. Ne? Und dann hast du ja dein Team, was ja mit dir irgendwie die Leistung auf den Teller bringt. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, 5 Küchenchefs, so habe ich es verstanden.
Ne? Ist Hacker 7 nicht ein bisschen so?
Ja, da hast du ja immer wieder einen anderen.
Gäste.
Da ist ja quasi immer nur ein oder, ne? Also ich glaube, für uns fällt es jetzt leicht, wir sind Ehepartner. Ne? Wir leben zu Hause zusammen, wir leben dann auf der Arbeit zusammen. Wir können ja miteinander auf nochmal, glaube ich, eine ganz andere Art und Weise kommunizieren. Ich glaube, das wird, glaube ich, ein Umdenken bei denjenigen, die jetzt die 5 Leute dann bei dir in der Küche darstellen sollen.
Wenn ich zum Beispiel als Coach für dieses Restaurant, ich sehe die Verpackung, Serviceaufwand und die reine Wirtschaft. So, und ich gebe jetzt dir und deinem Mann eine Zitrone und ein Stück Seezunge und sag, macht was draus.
Ja. Dann macht ja jeder was anderes draus.
Er wird sehr verschieden. Und dann werde ich gucken, warum das von Christian gut ist und warum das nicht gut ist. Und ich werde bei dir gucken, warum es gut ist und warum es nicht gut ist. Komplett subjektiv. Und aus diesen Informationen, die wir zu dritt hergestellt haben, kreiert ihr ein Gericht. That's it.
Das auf alle Fälle spannend.
Super spannend finden. Weil ich überlege das hier, diese Knusprigkeit des Originals, ne? Das ist so befriedigend und das ist so game-changing.
Du bist beim koreanischen Kartoffelpulver?
Ja, bei diesem Koreaner, das war so unfassbar gut. Der Lauchpfannkuchen in Japan, der da aus dieser Rubelmeile, wo ich sage, boah, ist das.
Aber hast du sowas nicht in der Botschaft gehabt?
Ja, ich mach's, nicht nur in der Botschaft, das habe ich auch im Off-Club gehabt und so. Das sind eben so diese Inspirationen, aber ist halt immer die Eitelkeit der Köche, kommt immer so ein bisschen dazwischen.
Weil ja, ich glaube, du musst dich halt davon.
Wie schafft man das in deinem Team zu sein? Weil ich weiß, was ich kann.
Aber du hast 5 gleich Leveler.
6, 7, 8, 9, 10.
Aber die sind alle
5.
auf gleichem Level. Aber
ja, das müssen die selber für sich beantworten.
Müssen das Ego zurückstellen.
Nee, also nicht das müssen, Ego aber haben, dass sie immer auf Augen. Ich habe ja ein Ego, ich bin immer auf Augenhöhe. Immer.
Egal mit dir selbst.
Nee, egal mit wem ich mich hinsetze.
Aha.
Also das ist, pack mir den Bürgermeister hin und ich sage, ja, das ist in Ordnung. Das ist für mich, also ich finde es toll, den Bürgermeister zu treffen. Aber ich finde es auch toll, dass er die Gelegenheit hat, mich zu treffen. Also das ist Schieße. Also ich bin da richtig irre im Kopf.
Nee, bist du nicht. Aber du darfst natürlich nicht vergessen, du bist ja auch wer. Ne? Also du bist ja nicht irgendwer, sondern ja, du bist
schon
der,
immer.
Ja gut, ja.
Ja schon. Die große Fresse und das Selbstverständnis.
Also, du hast dich doch als Lehrling oder was du da gemacht hast in London, hast du dich doch nicht Gennaro gegenüber auf Augenhöhe gesehen?
Nee, aber mir war von Tag 1 klar, warum ich hier bin.
Okay.
Nämlich, weil ich das Restaurant geführt habe, nicht ich, sondern die Köche, weil Gennaro nicht ein Restaurant kochen konnte. Der hat privat gekocht, einzelne Gerichte, hat einen unfassbaren Geschmack, aber er war nicht in der Lage, dem Druck eines Restaurants mit ständig wiederkehrenden Bestellungen, mit unterschiedlichen Timing und Änderungen. Das waren wir, da waren wir die Ausführenden. Aber der Geschmack, jeder Teller. Aber egal, komm, wir verfasern.
Aber spannend und übrigens...
Ja, falls es einen Investor gibt, der zuhört, irgendwie, ich hätte Bock, ein Restaurant aufzumachen mit 5 geilen Köchen und dann einfach ein bisschen Vollgas.
Und
so richtig opulent, Digga, dann so.
Ich möchte eine Sache noch anteasern, Tim. Das werden wir aber erst nach deinem Urlaub und nach meinem eventuellen Solo-Trip. Ein
Gewinnspiel?
Nix gewinnen, hier gibt es kein Gewinnspiel mehr. Du erinnerst dich, als Billy Wagner bei uns gewesen ist.
Oh ja.
Und Billy Wagner hatte damals von dem sogenannten Guide of Conduct.
Ja, schöne Grüße, er hat sich gemeldet und es gibt was.
Er hat sich gemeldet, diesen Guide gibt es nun. Mhm. Der ist mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf Augenhöhe, da sind wir wieder, zusammengestellt worden. Der wird sich immer wieder anpassen und soll auch nichts sein, was in der Versenkung verschwindet. Dieser Betrieb hinterfragt sich, wann immer es nötig ist und wann immer es unnötig ist, wird sich hinterfragt, um zu gucken. Und
der teilt den mit uns.
Und der teilt den nicht nur mit uns, sondern auch auf der Homepage. Also das ist so etwas wie ein Regelwerk, was jeder Mitarbeitende unterschreiben muss. Und sich damit verpflichtet, nach diesen, ich nenne es jetzt mal etwas populistisch, nach diesen Regeln auch im Nobel, hart und schmutzig zu agieren. Ich würde mich gerne damit nochmal beschäftigen, weil das ist wirklich hochinteressant. Ja. Schaffen wir nur heute nicht mehr.
Es sind auch immer wieder, also in vielen Bereichen wiederholen wir uns ja innerhalb dieses Podcasts, aber ich finde es immer wieder faszinierend, heute für mich wirklich die Facette, auch die Augen ein bisschen geöffnet zu bekommen, dass das eben nicht immer so ist, wie ich mir das vorstelle. Also gerade mit den Arbeitgebern, Sarah, neben dem leckeren Kindergartenessen, während ich dir und ich glaube viele Gastronomen und viele Menschen, die in der Gastronomie auch beschäftigt sind, ganz dankbar aus diesen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, vielleicht was Positives zu kreieren und wie so ein 10-Punkte-Katalog, das funktioniert, ist immer griffig zu machen, worauf können zukünftige Arbeitgeber achten, um auch diese wunderbare Branche auch für die weiblichen Menschen noch attraktiver und wieder sinnhafter zu machen.
Ja.
Also Billy hat nicht nur geschwafelt, der hat jetzt was geliefert. Du musst jetzt auch liefern.
Ich werde auch liefern.
No pressure.
No pressure.
Du hast jetzt 5 Wochen Zeit.
Du hast 2,5 Wochen bin ich wieder zurück. Dann hätte ich gerne irgendwas Verwertbares in der Hand.
Ja? Ja, zwei Sachen.
Was?
Du brauchst ja was zum Auswählen. Das kann ja zwei Regelwerke. Hey,
ich vertraue euch. Ich weiß, dass es gut wird.
Vielen Dank fürs Zuhören und kommt gut durch den Sommer. Achso, wir haben ja keine Sommerpause. Wir haben vorproduziert, weil wir fleißig sind. Ja,
das ist richtig kacke.
Wir haben eine 100-Stunden-Woche.
Soll ich mein Dankeswort noch vorlesen?
Ja, bitte.
Nein, Mann, ist mir peinlich.
Aber das hast du jetzt geschrieben. Übrigens, das Cover deines Kochbuches ist wirklich schön.
Ist geil,
es ist wirklich, hast du das gesehen? Gut. Ich zeige es dir. Es ist wirklich schön.
Ja.
Deine Idee?
Natürlich, alles meine Idee. Ich bin Triebfeder, ich bin der Motor.
Ja.
Nein, nicht falsch verstehen. Die Kooperation zwischen Doppeldenk und uns ist meine Idee.
Ah, okay.
Aber Doppeldenk ist das Künstlerkombinat aus Leipzig.
Wirklich schön. Ja. Solltest du bei unseren Freunden und Freundinnen vom ADC einreichen.
Ist das so?
Ja, na klar, damit kannst du gewinnen.
Also ich mache ja wirklich mit Abstand die schönsten Kochbücher der Welt, muss ich wirklich sagen.
Und du bist das erste Mal auf dem Cover.
Du bist eine blöde Sau. aber ich habe wirklich, eigentlich seit Kochbuch mache ich die Küche, die Greenbox, Heimat, unfassbar. Hensler mit seinem Lumpenkram kriegt ständig irgendwie Cookbook of the Year, wo ich immer denke, ist das gekauft? Weil da, wo wir mit Kunst und Ästhetik und allem reingehen, ist immer so, ja, ist auch in Ordnung. Die einzige treue Bewertung oder gleichmäßige Bewertung, die wir immer wieder bekommen, nämlich die niedrigste, ist in der FAZ von Dollarhase.
Der muss endlich her. Der muss endlich her.
Jedes Buch einfach sagt, er ist belangloser Müll, schade, dass Bäume dafür abgejagt sind. Liegt aber auch daran, weil er den Tiefgang meiner Gerichte gar nicht versteht.
Ja, den laden wir auch mal
der
ein.
Der bleibt in der Polemik und in der Oberflächlichkeit eines knusper-knispers Tröpfchen-Küchenkonstruktes behaftet. Das neue Buch, wie gesagt, heißt 24/7.
Ja, kommt wann?
Es kommt.
Oh, dann wirst du ja bestimmt die ganze Ochsentour durch sämtliche Talkshows machen.
Talkshows, alles.
Und wirst über dieses Buch reden.
Buchhandel, Autogrammstunden, personifizierte. Also ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Ich bin bereit. Es gibt ein sehr schönes Dankeswort, was ich hier in der Hand halte, was ich jetzt aber nicht vorlese.
Okay.
Ich könnte nur sagen, wie es anfängt und wie es aufhört.
Ja, sag mal.
Okay, es fängt an mit Danke. Und es hört auf mit
mir. Danke mir.
Hatte kurz einen Sinn. Gut, hört's denn auf. Danke für alles und mehr.
Ist aber viel. Viele Seiten.
Ja, das meiste davon ist durchgestrichen. Also bei mir sind Sachen auf dem Punkt.
Und hast du die am Schreibtisch geschrieben?
Ja.
Dann setzt du dich da hin und hast einen Auftrag für dich.
Ja, ich habe ja keine Schreibmaschine. Guck mal. Es ist handgeschrieben, ich habe keine Schreibmaschine und ich habe ja auch nicht so einen Computer mit Tastatur.
Und wer darf abtippen?
Das macht Frank.
Frank
oder Andrea oder irgendeine wird sich schon finden.
Also, jetzt, wir finden mal wieder kein Ende. Eine Saga, große Qualität
schön, dass
dieses
du da
Podcastes.
Warst. Ein tolles, beeindruckendes Ding. Und ich glaube, dass das auch, was wir jetzt gerade hören, alles nur eine Zwischenstation ist, dass da nach wie vor, du wirst gar nicht anders können als durchdrehen. Weißt du noch, Juan Amador? Schön nach Wien gegangen.
Ja.
Schön die Terrasse abgefackelt.
Hat er?
Nee, du.
Achso, ja, ein bisschen, aber privat. Also private. Aber Juan Amador, schön nach Wien gegangen mit einer Weinbeiz. 2 Jahre später 3 Sterne. Hals Maul, Juan.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga Mucke, Schicke Mucke, oh wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.